Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
So, ich habe es schon angedeutet, eben gerade auf Kamera, wollte ich sagen, als ob wir gefilmt werden
würden. Wir sind immer auf Kamera.
Genau. Auf Mikro.
Auf, genau. Auf VR, ja. Sagt man, glaube ich.
Dass irgendwie ich anfing zu sammeln mit den Neuigkeiten und dachte, oh, das ist aber diese Woche gar nicht so viel. Ach naja, nicht so schlimm. Und dann bin ich natürlich meine letzte Quelle noch durchgegangen und da gibt es dann immer so diese ganzen Babys und Hochzeiten und so. Dann dachte ich, ach okay, gut, ist doch nicht so wenig. Wir fangen jetzt einfach mal an und wenn wir merken während der Aufnahme, ach, das ist doch alles ein bisschen viel und so, dann können wir immer noch sagen, komm. Wir schmeißen die eine oder andere Neuigkeit raus. Ich habe auch schon Sachen auf nächste Woche verschoben. Kannst du ja an den Notizen sehen,
ja.
Die nur du sehen kannst und nicht und ich und sonst keiner. Ja, also lass uns doch mal beginnen. Erstmal natürlich meine Frage. Du klingst gut. Geht's dir auch gut?
Ja, mir geht's auch gut. Ich merke, ich bin ja jetzt die zweite Woche wieder in der Vier-Tage-Woche und es ist einfach, es ist so ein Unterschied, ich kann das überhaupt nicht, allein mental, wenn man weiß, dass man eigentlich, und dabei habe ich heute noch gearbeitet, weil ich noch irgendwie Minusstunden aufholen kann, das geht auch super, wenn man nur vier Tage hat und ich bin irgendwie insgesamt sehr viel entspannter, muss ich sagen.
Ja, aber das ist doch schön. Das ist doch super. Und in Finnland, war es in Finnland? Ich glaube, in Finnland hat man doch den Versuch gemacht, ich glaube, ein Jahr lang oder so gab es den Versuch mit der Vier-Tage-Woche. Mhm. Also ob das möglich ist, jetzt muss man sagen, Finnland ist natürlich auch ein verhältnismäßig kleines Land, da kann man sowas auch mal ausprobieren. So eine Art Beta-Projekt war das und da ist festgestellt worden, dass Vier-Tage-Woche tatsächlich für die Menge der Arbeit, die man macht, quasi reicht, beziehungsweise die gleiche Menge an Arbeit, die vorher in einer 5-Tage-Woche erledigt wurde, wurde dann tatsächlich auch in einer 4-Tage-Woche erledigt. Die Mitarbeiter waren glücklicher und motivierter und haben tatsächlich in den 4 Tagen, das war das Endergebnis dieser Studie, das ging glaube ich über ein Jahr, und haben in diesen 4 Tagen tatsächlich sehr effizient und konzentriert gearbeitet und waren einfach zufrieden, dass sie eben dann den Freitag frei hatten, oft. Also das, genau. Die haben halt auch einen Freitag genommen. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das tatsächlich auch hier so wäre, theoretisch.
Genau, man muss dann vielleicht auch konsequent das ein oder andere Meeting weglassen, das sonst auch als E-Mail gereicht
hat. Ja, oder halt effizienter arbeiten. Also wie oft haben wir beide, bestimmt nicht wir beide alleine, sondern bestimmt auch alle, die uns zuhören. Wie oft hat irgendjemand von uns hier gesessen in einem Meeting, das sich Stunden hinzog, naja, Stunden ist übertrieben, aber zu lange auf jeden Fall, und dann da gesessen und nur gedacht, ja, und das hätten wir in der E-Mail in 10 Minuten erledigt, weißt du? Also das ist immer so. Aber ich meine, wir leben in einem Land, wo auch viele Arbeitgeber oldschool-mäßig zum Beispiel auch nicht damit leben können, wenn ihre Mitarbeiter Homeoffice machen. Also die dann das Gefühl haben, die sitzen dann zu Hause nur auf dem faulen Po und machen gar nichts und fangen dann an zu mikromanagen. Das habe ich ganz, ganz viel gesehen während Covid, wo ja dann einfach du auch mehr oder minder gezwungen warst, zu Hause zu arbeiten. Und die Oldschool-Chefs, die dann da natürlich auch waren, gesagt haben, nee, Büropflicht, weil. Und und wenn das schon nicht geht, wie willst du dann erst eine 4-Tage-Woche einführen? Also, weißt du?
Ich habe gerade von noch irgendeinem anderen Land gelesen, dass jetzt auch, nachdem da irgendwie ein Gewerkschaftsmensch Premierminister geworden ist, der dann irgendwie als erstes auch gesagt hat, ja, und jetzt probieren wir erstmal die 4-Tage-Woche einzuführen.
Ja, ja.
Ich weiß aber gerade nicht mehr, welches Land das war und habe da auch noch nichts gelesen, aber das fand ich cool.
Ja, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern ich wollte eigentlich sagen, ich verstehe dich so. Hast du eine Empfehlung für uns?
Ja, ich habe diese Woche hatte ich so eine Stunde, wo ich einfach alle Streamingdienste durchforstet habe nach, was gucke ich denn jetzt mal, weil ich irgendwie, ich habe bei Project
weil
Runway.
Du hast ja jetzt einen Tag frei.
Ja, das war tatsächlich an einem Abend. Am Freitag bin ich jetzt noch nicht zum Gucken gekommen, aber vielleicht entspannt es etwas. Ich wollte jetzt einfach nicht noch mehr Project Runway gucken, weil ich gucke jetzt gleichzeitig Staffel 3, Staffel 13 und Staffel 21.
Okay, mein Kopf würde explodieren, sag ich dazu nur.
Das ist einfach so cool, das irgendwie so ethnografisch anzugucken mit den 10 Jahren dazwischen jeweils, aber
Ja.
Aber irgendwie, irgendwann hat man dann auch genug von Heidi Klum in ihren verschiedenen Existenzstadien. Und deswegen wollte ich jetzt einfach nochmal was ganz anderes gucken. Und ich habe eine Serie gefunden, die heißt Good Deed. Die läuft auf Netflix. Und die habe ich mir vor allem angefangen anzugucken, weil da Lisa Kudrow mitspielt, also Phoebe von Friends, die auch ganz entzückend spielt. Und es ist eine sehr spannende Serie. Also die ist, die schwankt so zwischen Mystery und Comedy. Es hat so Comedy-Elemente. Mhm. Und vor allem ist es mein Lieblingssetting für solche Serien. Es ist so ein Suburban LA-Setting, also ja. so ein Haus in so einer Familiennachbarschaft und das ist ein Pärchen und die wollen ihr Haus verkaufen, weil sie einfach kein Geld mehr haben und weil ihr Sohn in diesem Haus gestorben ist und man weiß einfach nicht genau, wie der gestorben ist und es gibt immer wieder so Flashbacks dazu und dann unravelt sich das, dann kommen halt so Leute dazu, die was damit zu tun haben, aber es kommen auch ganz viele Nachbarn, die sich einfach mal das Open House angucken wollen und dann gibt's auch einen super lustigen Realtor, der versucht, das Haus loszuwerden und dann geht es halt immer darum, um dieses Haus, um diese Nachbarschaft, um diese Suspicions, dass die Nachbarn dann auch versuchen nachzuforschen, was passiert ist oder ob man das Haus vielleicht günstiger kriegt oder so. Es klingt jetzt gar nicht so toll, aber es ist ziemlich cool und ziemlich gut gespielt und hat auch ein paar SchauspielerInnen dabei, die ich sehr gerne mag. Also
ich habe gerade mal gegoogelt und das, weil ich Lisa Kudrow gehört hatte, habe ich gedacht, das ist eine Comedy. Aber das ist es gar nicht. Also beziehungsweise
es ist keine richtige Comedy.
Es sieht super krass seriös aus. Eigentlich sieht es aus wie ein Krimi oder so,
ja,
ein Thriller-Krimi. Aber du sagst
alles.
Ja, es hat auch komödiantische Züge.
Es hat was von so einer Mystery-Serie. Es hat mich so an Desperate Housewives oder Picket Fences erinnert so. Also Desperate Housewives in dieser Anfangsphase, wo es darum ging, wer bricht irgendwo ein oder so. Und also, es spielt auch viel nachts und dann hat es aber auch wahnsinnig viele Comedy-Elemente, ja.
Ich korrigiere übrigens nochmal, ich hatte verstanden, die Serie heißt Good Deed, aber sie heißt No Good Deed.
Oh, ja, okay, No Good Deed.
Aber ich hab's gefunden. Ich schmeiß euch den Trailer mit in die Shownotes, ja, wunderbar. Ich habe eine kleine Cross-Promotion für euch heute. Also zum einen, das ist immer natürlich dann nicht so schön, wenn das nicht jeder hat, aber ich empfehle es trotzdem, falls einer von euch einen Audible-Account hat, kann er aktuell gratis, also in Anführungszeichen, weil man bezahlt ja für den Account, eine Neuadaption von Jane Austens Stolz und Vorurteil hören. Und zwar ist das eine von diesen Audible-Produktionen, die es im Original im Englischen sind und die dann eben in andere Sprachen übersetzt worden sind. Ich habe die deutsche Version gehört und tatsächlich auch die englische. Und bei der deutschen Version kann ich euch sagen, dass ich ein bisschen überrascht war von dem legeren Ton, denn es ist tatsächlich ein Hörspiel. Und es ist sehr viel Monolog. Also Elizabeth Bennet hat sehr viel Monolog und dadurch wirkt es alles so ein bisschen legerer und casual und also anders als im Originalbuch. Aber man kann das Hörspiel ganz gut hören. Einige der Sprecher sind ein bisschen hölzern, das ist schon so. Aber nicht so, dass es jetzt extrem negativ auffallen würde. Also hier und da habe ich auch gedacht, okay, gut, das könnte ich auch. Also so in dem Sinne. Das heißt, das kann man sich ganz gut anhören. Aber wenn ihr tatsächlich des Englischen mächtig seid und fit seid, dann empfehle ich euch tatsächlich die Original-Audible-Adaption. Denn da sind einige ganz, ganz großartige Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. Und das ist ganz toll gesprochen. Also gegen die englische Adaption wirkt die deutsche tatsächlich super hölzern. Das heißt, da kann man mal reinhören, kann man mal gucken, ob das für einen was ist. Und man kann das natürlich aber auch, wenn man keinen Audible-Account hat, da muss man dann halt für die Produktion zahlen. Also dann entweder zahlt man oder man hat ein Guthaben oder so. Also das kann ich empfehlen. Und dann geht es auch weiter mit Jane Austen-Content und Regency-Content und Serien-Content. Denn nämlich seit gestern, heute ist der 12.9., seit dem 11. September gibt es in der Arte-Mediathek endlich, wir haben so lange drauf gewartet, die Serie Miss Austen. Das sind 4 Folgen einer BBC-Serie, die tatsächlich Anfang des Jahres schon in Großbritannien gezeigt worden ist. Und das handelt von den Geschwistern Austen, also Jane Austen hat ja eine Schwester, Cassandra, die später dann auch sozusagen so ein bisschen ihr Erbe verwaltet hat, die dann auch vieles aus ihrem Leben weitergegeben hat und auch geholfen hat, dass eine Biografie über ihre Schwester verfasst wird, etc., etc. Und man weiß, dass Cassandra Janes Briefe verbrannt hat, nachdem sie verstorben ist, weil Jane Austen sie darum gebeten hatte. Es gibt eine Handvoll von Briefen, die übrig sind, aber das sind alles, ich sage jetzt mal, harmlose Briefe. Aber also 90% der Korrespondenz hat sie halt verbrannt, auf Wunsch ihrer Schwester. Und man fragt sich bis heute, was da eigentlich jetzt in diesen Briefen drin stand. Und in Miss Austen geht es eben genau darum, dass Cassandra halt quasi die Briefe einsammelt und dann halt, um sie zu verbrennen. Aber das gestaltet sich alles ein bisschen schwieriger. Und im Zuge dieser Aufgabe, die sie halt für ihre Schwester erledigt, lernt man ganz viel darüber, wie sie aufgewachsen sind und wie Jane Austen zu Jane Austen TM wurde, aber aus der Sicht ihrer Schwester. Und das ist wirklich schön. Und es gibt noch eine B-Story, die daneben läuft, aber im Grunde hast du hier, und das ist das, was mir so gut gefällt, tatsächlich die Geschichte von Jane Austen, aber kommentiert von ihrer Schwester. Mhm. Also das heißt, du hast nochmal eine andere Perspektive als die, die man sonst hat. Ich war sehr gut unterhalten. Ist es eine Serie, die ich nochmal sehen muss? Nein, aber es macht viel Spaß trotzdem. Vor allen Dingen, wenn man Austen-Fan ist und wenn man so historische Serien ganz gerne mag und Regency-Serien und so, dann kann ich die empfehlen. Und es sind, wie gesagt, 4 Folgen, das hat man schnell runtergeschaut. Und das ist jetzt aktuell in der Arte-Mediathek. Ich habe auch mal in die deutsche Synchro reingehört. Ich gucke das ja in der Regel im Original. Und die deutsche Synchro war gut. Also da war ich positiv überrascht. Da habe ich auch gedacht, ach guck. Ja, und zu dieser Serie, die jetzt endlich in Deutschland ist, wir haben gedacht, wir müssen vielleicht noch länger warten. Es fühlte sich schon ewig an, bis sie jetzt hierhin kam, obwohl sie ja doch noch im gleichen Jahr hier nach Deutschland gekommen ist, wie sie in Großbritannien erschienen ist. Das hat man auch schon anders erlebt. Und dazu haben wir auch eine Folge gemacht von unserem Jane Austen Podcast mit dem Titel By Lady. Das ist der Titel des Podcasts. Und da haben wir eben jetzt die eine Folge gemacht über Miss Austen, die Serie, und haben die aber schon im Sommer aufgenommen, was lustig ist, weil wir haben sie jetzt, wir wollten sie im Sommer rausgeben, weil wir sie beide schon über die BBC haben schauen können. Und dann haben wir aber gesehen, das wurde dann kurzfristig, nachdem wir die Aufnahme gemacht hatten, angekündigt, dass sie im September nach Deutschland kommt. Da haben wir gesagt, na ja gut, dann legen wir die nochmal so lange auf die Seite und geben die quasi zum Starttermin in Deutschland raus, die Folge, sodass jeder dann die Folge hören kann, wenn er die Serie schon gesehen hat. Weil oft ist es so, dass die Leute das halt nicht hören, wenn sie die Serie oder den Film noch nicht kennen. Das ist ja auch irgendwie logisch, sie wollen sich ja auch nicht spoilern. Und das heißt, die Folge fängt damit an, dass wir 5 Minuten, aber nur 5 Minuten, darüber jammern, dass es 35 Grad sind. Also muss man kurz mal noch erklären. Aber die Folge ist auch ganz gut geworden, fand ich. Da haben Lara und ich eben über die Serie gesprochen und was wir davon halten und sind ein bisschen in die Tiefen eingetaucht. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Das heißt also die Serie Miss Austen an sich und dann gerne zur Begleitung, wenn ihr das gerne möchtet, unsere Folge von By Lady. Ein bisschen Cross-Promotion. So, dann die Toten der Woche. Gestorben ist Horst Krause mit 83 Jahren. Ein, ja, man kann schon ehrlich, man kann sagen, ein Volksliebling, ein Volksschauspieler im wahrsten Sinne des Wortes. Horst Krause war ein Schauspieler, der viele Dinge gemacht hat, der aber vor allen Dingen bekannt geworden ist durch seine Figur Horst Krause in Polizeiruf 110. Da hat er einen Dorfpolizisten gespielt mit dem gleichen Namen, also quasi so eine Art alter Ego-Figur. Also ist ursprünglich, er kommt ursprünglich aus Berlin.
Aus Teltow kommt er.
Ja, genau.
Echter Brandenburger.
Genau, aus Ostdeutschland, ehemaligem Ostdeutschland, genau. Und hat viel Bühne gemacht, Theater und hatte dann seinen großen Durchbruch im Fernsehen 93 mit dem Film Wir können auch anders, den damals Detlef Buck gemacht hat. Das war, glaube ich, sogar einer seiner ersten großen Filme. Da hat Krause zusammen mit Joachim Krohl gespielt. Beide noch, also im Fernsehen völlig unbekannt. DDR-Fernsehen kannte man sie ein bisschen, auf den Bühnen kannte man sie, aber jetzt, ich sag mal, im großen, breiten Deutschland eher unbekannt. Und damit war so der erste Schritt ins Fernsehen dann getan. Dann kam eben diese Rolle des Dorfpolizisten in Polizeiruf 110, wo dann eben Horst Krause auch immer wieder aufgetaucht ist. Und dann hat er noch eine ganze Reihe von anderen Dingen gemacht. Und
Schulze Gets the Blues ist, glaube ich, noch richtig bekannt.
Ich wollte nämlich
sagen,
und eine Figur, die er auch gespielt hat, und zwar mehrfach gespielt hat, ist Schulze. Und Schulze Gets the Blues, also es gibt verschiedene Schulze-Filme, und Schulze Gets the Blues ist der Film, wo er nach USA geht. Also der geht in verschiedene Länder, aber Schulze Gets the Blues ist halt die USA-Folge, in Anführungszeichen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film, aber super bitter süß. Mhm. Also schön, aber auch gleichzeitig traurig. Also die haben es sehr, sehr gut geschafft, so diese, ja wirklich diese bittere Süße irgendwie auf den Punkt zu treffen. Hier steht als Beschreibung Tragikomödie, das kann man natürlich auch sagen, das stimmt. Und zwar ganz toll. Also den habe ich auch mehrfach schon gesehen und der ist, glaube ich, auch aktuell in der ARD-Mediathek. Ja, und ja, also ich bin ein bisschen traurig. Ich habe den sehr, sehr gerne gesehen tatsächlich, auch in allen seinen Rollen. Und als Schulze, dann hat er unabhängig vom Polizeiruf 110 später tatsächlich noch eigene Filme gehabt. Also der war so populär und die Figur so erfolgreich, dass dann die ARD beschlossen hat, mit ihm eigene Filme zu drehen oder ein RBB eigentlich, als Figur Horst Krause. Und dann hat er da seine eigenen Filme bekommen.
Als dieser Dorfpolizist sozusagen.
Richtig, mit seinen Schwestern und so. Das war sehr schön. Es gibt einen sehr, sehr schönen, also da gibt es auch verschiedene Filme, aber es gibt einen Film Krauses Weihnachtsfest. Der ist auch toll. Also der kommt auch immer an Weihnachten.
Genau. Ja. Polizeihauptmeister Krause heißt die Serie dann.
Ja. Und man kann aktuell eine ganze Reihe von, also ich glaube, die meisten Krause-Filme und auch Schulze Get the Blues und verschiedene andere Filme sind aktuell in der ARD-Mediathek. Die haben also, ich glaube, an die 20 Filme oder so mit Horst Krause wieder reingeholt in die Mediathek jetzt als für die interessierten Zuschauer. Und was sie auch gemacht haben, sie haben einen Nachruf, also von 45 Minuten eine Stunde gemacht. Das kann man sich also anschauen. Das ist eine Art Porträt und das heißt eben Abschied von Horst Krause. Und das habe ich mir auch angeschaut. Das fand ich sehr gut. Also das kann ich empfehlen. Das war wirklich sehr interessant. Und auch das gibt es in der ARD-Mediathek. Kanntest du Horst Krause oder ist der dir völlig unbekannt gewesen? Ich meine, der ist jetzt 83 Jahre gewesen.
Ich kannte den von Schulze Gets the Blues, wobei ich den Film nie gesehen habe, aber ich habe damals den Hype total um den Film
ja,
mitbekommen.
Der ist toll.
Und habe ihn jetzt auch erstmal wieder auf die Wunschliste gesetzt. Und den Polizeiruf 110, den habe ich tatsächlich öfter gesehen mit Horst Krause. Und ich mochte Horst Krause da immer extrem gerne, weil der hat diese Provinzialität, die dieser Polizeiruf 110 sowieso immer schon so ein bisschen hat, nochmal so auf 180 gedreht und dadurch ist es dann immer so absurd geworden. Also und der hatte auch immer so was Tragisches, das mochte ich auch total gern an dem. Also
ja, und tatsächlich ist auch gerade in die Figur des Horst Krause, vielleicht auch, weil der Name der gleiche war, es ist sehr viel, also ich habe gesagt, es ist sein alter Ego und es sind sehr viele tatsächlich auch Züge von dem Schauspieler Horst Krause in die Figur Polizei, Polizist Horst Krause eingeflossen und gerade auch in dem Doku-Nachruf, im Abschied von Horst Krause, da gab es einige Szenen, wie er zum Beispiel auch Leuten begegnet ist draußen auf der Straße, die halt alle mehr oder minder durchweg gesagt haben, er ist halt wie du und ich, also der ist genauso wie wir. Das ist ja das, was, also ich sag mal, das, was man als Volksschauspieler, wenn man jemanden so bezeichnet, das ist ja das, was es ausmacht, dass man sich mit
das
dem identifizieren kann.
Das ist dieser Nachruffilm vom RBB gewesen?
Ja, genau, also der lief
genau,
in der
den habe
genau.
ich auch gesehen. Den fand ich total süß, weil dieses ganze Dorf halt davon schildert, dass der da wirklich gewohnt hat und dass die sich halt, weiß ich nicht, treffen und ja, so war der halt und auch schade, dass er weg ist, der ist so neu.
Ja, oder es gibt auch eine Szene, da trifft er so einen Typ an der Bahnstation und, und dann tauscht er und dann redet der mit dem und da denkst du dir so, okay, die haben die gleiche Jacke und die sind irgendwie so die gleichen Typen so und aber der geht halt auf die Leute auch einfach zu und die Leute sind auch eben nicht scheu, sich dann mit ihm einfach zu unterhalten. Also da ist keine Barriere irgendwie da. Ja, und aber auch tatsächlich in dem Film wird er einmal gefragt, bist du glücklich? Und dann sagt er, ja, aktuell bin ich glücklich, aber ich bin nicht immer glücklich. Und dann erzählt er halt, dass es immer hoch und runter geht und das gehört halt zum Leben dazu und einfach so ganz rational und irgendwie so mit dem Schulterzucken und meinte, aber ich habe auch Momente, in denen ich glücklich bin. Und das finde ich, das entsprach so der Figur des Horst Krause auch, der immer so ein bisschen, und vor allen Dingen aber auch Schulze, der halt irgendwie beides hat, das Glückliche und das Melancholische. Ja. Naja, also ja, das fand ich wirklich schade. Aber 83 ist ja natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter. Dann ist verstorben Anja Hauptmann mit 84 Jahren. Tatsächlich war in dem Nachruf, den ich gelesen hatte, war sie bezeichnet als Schauspielerin und Sängerin. Ich kannte sie als Schauspielerin. Was ich aber nicht wusste, war, dass sie ursprünglich angefangen hat beim ZDF als Ansagerin der, lass mich gucken, was die Tagesschau oder die Tagesthemen. Ich glaube, die Tagesschau. Moment, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ja, als Ansagerin, nee, hier steht nur als Ansagerin beim ZDF, okay. Also wer weiß, was sie dann alles angesagt hat. Aber, also Anja Hauptmann ist jetzt mit 84 Jahren verstorben. Übrigens auch die Enkelin von Gerhard Hauptmann, dem sehr bekannten Schriftsteller. Und sie war, wie gesagt, präsent als Sängerin, als Schlagersängerin vor allen Dingen, aber auch als Schauspielerin. Als Schauspielerin habe ich sie zum Beispiel gesehen in Monaco Franze oder in Key Royale, also so diese High Society Serien auch. Sie selber war auch in Berlin und München auf dem High Society Parkett ein bisschen unterwegs. Und wie gesagt, sie hat dann beim ZDF auch als Moderatorin gearbeitet und hat dann in den 70ern tatsächlich auch Schlagererfolge gehabt mit Liedern wie Es war einmal eine Liebe oder Hey Lange oder Mein Kind. Habe ich mal reingehört. Ich kannte Es war einmal eine Liebe. Die anderen beiden kannte ich nicht. Aber sie waren produziert von Abi Ofarim. Und Ofarim ist ja auch jetzt kein Unbekannter in der Musikbranche.
Hm.
Ja, also das fand ich sehr spannend. Und jetzt ist sie, wie gesagt, leider verstorben. Ja, also ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen Altersschwäche. Die Tochter hatte sich geäußert und meinte, meine Mutter ist an Organversagen gestorben. Das ist ja dann quasi das, was so als Altersschwäche läuft, sozusagen unter dem Oberbegriff halt, als ja, wahrscheinlich als Konsequenz von Erkrankungen, ja.
Hm. Das war ihr Sohn, nicht ihre
Tochter. Ach, entschuldige, ihr Sohn, dankeschön. Ja. Ja, das war Anja Hauptmann. Dann haben wir Rick Davies, der mit 81 Jahren gestorben ist. Ich habe den Namen gelesen, ich konnte mit dem Namen erstmal nichts anfangen, aber als ich dann wusste, zu welcher Band er gehört, dachte ich, ah, okay. Wer ist Rick Davies und zu welcher Band gehört er?
Das ist der Sänger der Band Supertramp gewesen.
Und Supertramp, die kennt man. Und wenn man sie nicht kennt, dann kennt man auf jeden Fall die Songs. Ich habe extra nochmal nachgehört.
Also ja, in der Tagesschau-Meldung stehen hier Hits wie Breakfast in America und Logical Song. Und bei beiden fällt mir zu dem Titel erstmal nichts ein.
Die kennst du hundertprozentig. Hör die dir an. Ich bin mir sicher, dass du die hundertprozentig kennst. Ich habe extra nochmal reingehört, weil ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Logical Song der Song ist. Also weil der Text ein anderer eigentlich ist. Und ich dachte, ach, das ist der Song. Ja, und also die haben noch ganz viele andere Dinge gemacht, also nicht nur diese Songs, aber auch noch viele andere Songs. Und ja, also wie gesagt,
ja,
Supertramp
hat man auf jeden Fall schon mal gehört.
Ja, das war ein Staple der 70er und 80er Jahre. Wenn Supertramp gespielt hat, dann sind alle auf die Tanzfläche gerannt. Ja, es war halt echt so, ich sag mal, im weitesten Sinne tatsächlich gute Laune Musik und ja, ein bisschen Disco und ein bisschen Pop und so. Also es hat immer viel Spaß gemacht. Und Rick Davies, wie gesagt, war der Keyboarder und Mitbegründer von Supertramp und ist dann jetzt im Alter von 81 Jahren leider verstorben. Ja, ursprünglich Brite, also ursprünglich in England geboren, das wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, der war Amerikaner.
Und dann ausgewandert in die USA, ja, sozusagen.
Ja. It's Raining Again und Dreamer übrigens auch. Dreamer. Das kennst du doch. Obwohl,
ja,
du kennst vielleicht mein Singen
again,
nicht.
Kenne ich auch.
Ja, okay. Naja, gut.
Dann
ja, das war
auch
schade.
Ungefähr den Sound im Ohr jetzt von,
ja,
Supertramp.
Und man wusste, dass Davies an einer Erkrankung des Knochenmarks leidet. Also, ich vermute, das wird Krebs gewesen sein, oder? Und ja, musste dann schon 2015 eine geplante Europatour absagen, aber. Ja, ich vermute mal, dass das jetzt am Ende dann auch, ja, zu seinem Tod geführt hat. Aber das ist Spekulation. Dann haben wir noch, genau, und dann haben wir noch ein paar Kranke. Henry Cavill, unser Ex-Superman-Schauspieler und Ex-Witcher-Schauspieler und was nicht alles, der hat sich bei Dreharbeiten zu seinem aktuellen Film Highlander verletzt. Es wird hier ein Reboot von Highlander gemacht, also dem 80er-Jahre-Erfolg mit Sean Connery. Es kann nur einen geben, weißt du so. Und,
Who wants to live forever?
Genau. Und die sollte eigentlich, das war alles gut durchgetaktet, das lief auch alles super. Und jetzt hat er sich aber bei den Dreharbeiten verletzt und muss jetzt einfach eine ganze Zeit lang aussetzen, um sich auszukurieren. Und deswegen ist jetzt die Filmpremiere dann auf 26 verschoben worden. Das heißt, das wirft den ganzen Zeitplan halt durcheinander, aber es geht nicht anders. Und was genau aber passiert ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er sich verletzt hat. Aber wenn er halt jetzt echt eine längere Pause braucht, dann muss es schon, denke ich, ganz ordentlich gewesen sein.
Mhm.
Ja, weil der ist auch niemand, der irgendwie. Ich glaube, das ist auch nicht ein Typ, der jammert oder so. Also ich glaube, wenn der kann, dann beißt er die Zähne zusammen und zieht es durch. Aber offensichtlich, ja, Da war ich auch ein bisschen besorgt.
Bestimmt auch so ein Typ, der seine Stunts selber macht.
Ja, weiß ich nicht. Was es, also es wird, sagen wir mal so, sie werden sich schon was gedacht haben dabei, dass sie nicht sagen, bei was es passiert ist.
Mhm.
Ja, naja.
Ja.
Ebenfalls unterbrechen oder eigentlich abbrechen eine aktuell laufende, naja, Tour kann man nicht sagen, aber Vorstellung, einen aktuell laufenden Run muss Billy Porter. Der war aktuell in der Broadway mit
im West
Cabaret.
End.
Ach, im West End, natürlich.
Mhm.
Der war aktuell mit Cabaret West End und war da der MC, also der die Leute willkommen heißt.
Genau. Und durch das Stück führt eigentlich auch.
Genau, richtig. Willkommen, bienvenue, welcome. Ich liebe diesen Song.
Ja, ich auch.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass der, also dass er da, weil das ist eine Rolle, die ist, glaube ich, auch sehr exaltiert angelegt. Ich kann mir vorstellen, dass Billy Porter das wirklich gut spielt. Also ich
die
kann ihn in der Rolle auch total
sehen. Gruselig spielen. Ja.
Es gibt unterschiedliche Varianten. Also ich meine, zum Beispiel Eddie Redmayne hat den MC ja auch gespielt. Den hätte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen können. Aber ich habe dann gesehen, also ich habe kleinere Ausschnitte nur gesehen und habe dann gesehen, dass die Vorstellung, die war ein bisschen anders, also der MC war anders angelegt, aber die ganze Interpretation von Cabaret war ein bisschen anders angelegt. Es war auch leicht gruselig, aber das ging mehr so in die clowneske Ecke. Es erinnert mich von den Kostümen zum Beispiel total an Clockwork Orange, weißt du, die ja auch so ein bisschen so dieses Clowneske hatten.
Ja.
Und das ist zum Beispiel eine andere Art von Interpretation von Cabaret, während Billy Porter, glaube ich, doch eher relativ...
Wir werden es nie erfahren.
Ja, also relativ das ist, was man sich vorstellt, wenn man an den MC denkt. Nichtsdestotrotz, genau, er hat sich wohl eine Infektion eingefangen. Also es wird von Sepsis gesprochen, das bedeutet natürlich, dass es eben eine Infektion gibt. Und die muss so schwer sein.
Eine Wundinfektion, um genau zu sein. Also Sepsis ist nicht harmlos.
Ja, ja. Und die muss wohl jetzt so schwer gewesen sein, dass er gesagt hat, bei aller Liebe, aber er kann das nicht durchziehen. Er muss jetzt einfach stoppen und muss hier abbrechen. Und die... Also die The Powers That Be quasi hinter dem Stück haben dann gesagt, anstatt dass der Understudy das übernimmt, die Rolle, weil es gibt ja auf jeden Fall jemanden, der einspringen könnte, hängt einfach so viel an Billy Porter, weil halt viele auch nur wegen ihm gekommen sind, dass sie das Stück einfach früher beenden. Also ich glaube fast einen Monat früher als eigentlich geplant.
Mhm.
Ja, das ist ein bisschen schade, aber ich meine... Ganz ehrlich, wenn jemand da wirklich, das ist ja wirklich, da ist ja jemand wirklich richtig krank. Und das geht nicht. Und auch Billy Porter schätzt sich ehrlich gesagt als jemanden ein, der zieht Dinge durch, wenn er kann. Ja. Und in dem Fall, ja, sieht es aber nicht so gut aus. Wobei seine Ärzte gesagt haben, er braucht jetzt einfach eine Pause und muss sich auskurieren. Und sie sind sich sicher, dass er auch wieder fit wird. Also da haben sie keine Bedenken, aber er muss halt jetzt einfach die Pause machen.
Mhm.
Ja. Und jetzt muss ich nochmal gucken, Billy Porter war ja auch schon...
55.
Also aber, ja, also auch jetzt nicht mehr so, dass man da so wie ein junges Hühnchen gleich wieder fit ist, weißt du? Ja.
Ja.
Und dann haben wir noch Diane Warwick, die tatsächlich ja wirklich über 80 ist, schon auf die 90 zugeht und immer wenn ich was von ihr höre, mache ich mir Sorgen, weil in dem Alter kann halt alles bedeuten, ja. Und was aber cool ist, Diane Warwick hat tatsächlich einen Twitter-Account, den sie selbst bespielt. Also da wurde auch lange angezweifelt, dass sie das ist, aber ich bin mir sicher, das ist sie. Und auch immer sehr ironisch und die ist wirklich auch im Kopf, ist die fit und alles und die singt auch immer noch und macht auch immer noch Touren und so weiter. Und ja, und jetzt aber hatte sie eine OP am Bein und musste deshalb einen Teil ihrer Tour eben absagen. Und das war auch etwas überraschend für sie. Sie hatte schon länger Schmerzen und hat damit gekämpft. Und an dem Tag, an dem sie eigentlich hätte nach London fliegen sollen für ihren Auftritt, hatte sie dann eben, ist dann die in Anführungszeichen Not-OP halt angesetzt worden. Was genau das jetzt ist mit dem Bein, hat sie auch nicht weiter im Detail beschrieben, aber es musste operiert werden. Und es geht ja aber soweit gut. Und dann hat sie ein bisschen darüber auch gesprochen, wie das ist jetzt. Sie meinte, sie ist in einem Alter, wo alles natürlich nicht mehr so hundertprozentig läuft, aber sie hat einen gewissen Standard, den sie anlegt und solange sie diesen Standard noch erreichen kann, möchte sie auch weiterhin singen und auftreten, weil es das ist, was sie liebt. Hm. Aber wenn sie dann irgendwann selbst merkt, dass sie den Standard nicht mehr erreicht, ich nehme auch an, stimmliche Qualität etc., dann hört sie auf. Aber noch ist es nicht so weit. Ja, das heißt, sie hat jetzt erstmal Pause und es ist natürlich schade für die Leute, die Tickets gebucht hatten für die Konzerte, die dann jetzt ausgefallen sind. Aber ganz ehrlich, die Frau ist 84, also da habe ich alles Verständnis der Welt, ganz ehrlich. Hm.
Was ich süß fand, ist, dass sie im Krankenhaus darum gebeten hat, dass ihre Follower ihr Empfehlungen für Shows und Filme schicken, die sie gucken kann, während sie im Bett liegt. Und dann hat sie dazu geschrieben noch, bitte nicht Emily in Paris. Das finde ich so shady.
Ich glaube,
einfach
aber,
eine rauszupicken.
Ich glaube,
sagen,
aber ich habe das so verstanden, dass sie das geschrieben hat, weil sie es schon gesehen hat und nicht, weil sie es scheiße findet. Übrigens, wer es nicht weiß, also das ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, Dionne Warwick war die Cousine mütterlicherseits von Whitney Houston. Apropos. Mhm. So, ja, es ist ein bisschen shady. Genau, also das sind unsere kranken Häschen. Und dann haben wir noch einen, naja, der ist nicht krank, aber der wurde quasi in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar James McAvoy. So, James McAvoy altert wie ein feiner Wein. Gut, sehr, sehr gut. Mit Alter immer besser.
Immer noch nicht korkig.
Genau, während ich also diese Woche mir die Kilt-Fotos angeschaut habe, die er für, ich glaube, den Hollywood Reporter gemacht hat, in so einem schwarzen Kilt, mit den Beinen sehr weit auseinander gespreizt, aber man sieht natürlich nichts, hat er eine aufs Maul gekriegt, muss man leider so sagen. Also ich genoss die Bilder und er hatte leider eine unglückliche Begegnung in der Kneipe. Und zwar war in Toronto beim Filmfestival, glaube ich, war das gewesen. Und dann sind die hinterher noch in die Kneipe gegangen und haben einfach was getrunken. Und da gab es einen betrunkenen, ja, wie sagt man, einen betrunkenen Gast und den kannte er nicht, den hat er vorher auch noch nie gesehen und der ist einfach aufgestanden, hat ein bisschen gepöbelt und ist dann losgelaufen, zielstrebig auf McAvoy zu, der mit dem Rücken zu ihm am Tisch saß und hat ihm einfach eine geboxt. Ja, und somit hat er eine abgekriegt von dem Typen. Der ist dann von den anderen Gästen und auch den Angestellten dann erstmal festgehalten worden und ja, McAvoy hat es wohl mit Humor genommen und hat sich auch nicht groß gewehrt oder so. Er meinte, okay, das kann einem natürlich offensichtlich auch passieren. Aber ich habe da nur so gesessen, ich dachte, okay, du hast echt nichts zu lachen. Und man weiß auch gar nicht, warum sich der Typ Justin McAvoy ausgesucht hat. Entweder kannte er ihn vielleicht irgendwie, weißt du, so eine vage Bekanntheit nach dem Motto, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Das wäre natürlich der Nachteil von Berühmtheit. Oder aber der war wirklich einfach nur, der war einfach besoffen. Ja, also, aber ich meine, und dann mal so richtig eine geknallt zu kriegen, das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber es geht allen gut.
Ja, da rechnet man ja wahrscheinlich auch nicht so richtig mit.
Ja,
da
natürlich.
Rechnet man ja wahrscheinlich.
Ich glaube, wenn McAvoy gewollt hätte, hätte der auch Anzeige und was alles stellen können, aber der hat es mit Humor genommen, hat gesagt, komm, der ist betrunken, lassen gehen. Ja, so. Also ich sag dir, ey, aber ganz ehrlich, da rechnet man tatsächlich nicht. Also, ja, so viel zu, ja, schön mal noch ein Bierchen trinken nach dem Festival.
Ganz in Ruhe.
Dann haben wir Niklas Braun, der angehalten wurde wegen, was trunken hat im Steuer. Warte, ich muss gerade mal gucken. Da kannst du mir vielleicht was helfen. Genau, und Niklas Braun ist ein Schauspieler, den man vor allen Dingen aus Succession kennen könnte.
Genau.
Also er ist eine heißt es nicht DIU? Nein, DUI.
Nee, DUI. Driving Under Influence.
Influence, okay.
Und in dem Fall Influence auf Alkohol, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ach, und der hat auch mitgespielt in Perks of Being a Wallflower. Ah, okay. Ja, aber ich meine, er wurde halt jetzt, er muss halt eine Geldstrafe, glaube ich, zahlen, oder? Ich denke, da werden wir vielleicht noch ein bisschen was von hören. Aber das ist natürlich immer blöd, wenn man halt, also.
Er hat noch einen Gerichtstermin.
Ja,
aber
ich wollte gerade eigentlich sagen, betrunken Autofahren ist scheiße, aber da ist mir eingefallen, dass ich auch mal, also ich bin nie betrunken Auto gefahren, aber auch ich bin mal mit einem Gläschen Sekt im Blut gefahren, das soll man ja auch nicht. Also wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein, ich kann ihn leider nicht werfen.
Ich habe keinen Führerschein und bin seit 2 Jahren trocken.
Ja, okay, das ist natürlich, ich habe die erste.
Ich bin tatsächlich noch nie betrunken Auto gefahren, aber ich habe schon ganz andere dumme Dinge betrunken gemacht insofern.
Ja, ich habe die allererste eigene Fahrt sozusagen, also ich hatte dann den Führerschein und ich war vorher mit meinem Vater gefahren und so weiter und die erste eigene Alleinfahrt, wo ich eine Freundin mit dem Auto hatte, wir sind zu einer Feier gefahren, aber nur im Nachbardorf, es war wirklich nur so ein 10-Minuten-Weg und die erste alleinige Fahrt, die wir dann da also lang fahren, bin ich direkt in eine Polizeikontrolle reingefahren. Also das war wirklich, ich war und die war auch direkt auf der, also direkt hinter der Ausfahrt von unserem Dorf, das heißt, also oder von unserem Städtchen. Ich bin quasi aus der Stadt von der Hauptstraße runter auf die Schnellstraße und keine, ich weiß nicht, 100 Meter weiter war dann die Polizeikontrolle. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und dann hielt er mich an und ich war natürlich hochnervös. ich habe ja nichts getan. Ich hatte auch nichts getrunken, gar nichts. Aber also ich, ja, aber ich war natürlich das erste Mal überhaupt alleinfahrend. Und dann habe ich dem meinen Führerschein
Hallo,
gegeben.
Hallo, Herr Officer.
Ja,
das
genau,
ist meine erste
genau. Das war so, oh mein Gott.
Und
dann habe ich dem meinen Führerschein gegeben. Also andersrum, er meinte, bitte die Papiere. Und ich drückte ihm so meinen Führerschein in die Hand und die Fahrzeugpapiere. Also ich war nur so, oh mein Gott, ich gebe ihm einfach alles. Dann hat er geschmunzelt und hat mir die Fahrzeugpapiere zurückgegeben, meinte, er braucht nur den Führerschein. Guckte dann auf den Führerschein. Ich vermute mal, da wird das Datum gleich gesehen haben. Die haben das ja im Blick.
Vorgestern?
Ja, so ähnlich, genau. Also es waren 4 Wochen alt oder so, aber es war halt so, genau. Und dann hat er nur geschmunzelt und meinte, gucken Sie mal tief in die Augen. Und ich noch so, was will der von mir? Ich guckte ihm dann so tief in die Augen und er meinte, ziehen Sie mal die Brille ein Stück runter. Und ich zog dann die Brille so vorne auf die Nasenspitze und guckte ihm quasi so tief in die Augen mit so gesenktem Kopf. Und dann meinte er so, okay, alles klar. Und ich guckte ihn wohl so verwirrt an, dass er meinte, er wollte gucken, ob ich erweiterte Pupillen habe. Mhm. Also, weil Drogen oder Alkohol.
Ja.
Und hatte ich offensichtlich nicht. Und dann gab er mir meinen Ausweis zurück. Und das war die einzige Polizeikontrolle, in die ich jemals reingefahren bin, seitdem ich Auto fahre. Das ist unglaublich. Das gibt's doch nicht. Also bis heute nicht. Ich meine, toi, toi, toi. Aber trotzdem. Ja. So. Das war eine kleine Anekdote. Dann haben wir Nina Dobrev und Sean White. Über die haben wir letztens erst berichtet, dass sie sich verlobt haben und ihre Hochzeit planen. Und jetzt ist es aber aus.
Von einem Jahr ungefähr, ne?
Ehrlich, schon so lange her. Es kommt mir alles vor wie gestern. Aber also dieses Jahr haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Obwohl wir haben ja schon August, also September.
Oktober 24 sind sie verlobt gewesen.
Krass, so lange ist das her. Es kommt mir vollzeit.
Time flies when you're having fun.
Ja. Nina Dobrev kennt man vor allen Dingen aus The Vampire Diaries. Und Sean White ist ein Snowboarder, ein Bekannter, der auch bei Olympia teilgenommen hat. Und die beiden waren eigentlich ein ganz niedliches Paar und haben das meiste wirklich relativ privat gehalten. Und da hieß immer, sie freuen sich total auch auf die Hochzeit und so. Und jetzt haben sie aber wohl einvernehmlich gesagt, keine Hochzeit. Und wahrscheinlich auch Trennung. Es ist nichts davon bestätigt, offiziell. Aber es sieht schon so aus, als wäre das eigentlich von den Infos her, die man bekommen hat, durch. Also, ja. Schade, aber ich meine, ganz ehrlich.
Sie ist auch schon ohne Verlobungsring fotografiert worden.
Ja, und ganz ehrlich, besser, sie merken es vor der Hochzeit. Das ist natürlich immer bitter, weil die sind jetzt, glaube ich, auch 5 Jahre oder was zusammen, ja. Aber auf jeden Fall etwas länger schon. Aber besser, du merkst es vor der Hochzeit.
Auf jeden Fall.
Ja. Naja.
Tatsächlich ist das da doch das, wofür die Verlobung da ist. Also der Verlobungszeitraum.
Stimmt. Ja.
Drum prüfe und so weiter.
Ja. Also die sind leider nicht mehr. Dann ist die Spekulation, genau, wer auch nicht mehr ist, ist Benson Boone und seine Freundin.
Er ist wieder frei.
Ja, er ist wieder frei. Ich habe mir doch gedacht, das könnte dich interessieren. Der war mit seiner Freundin 2 Jahre zusammen.
Der hängt
hier
immer auf so Plakaten rum. Ich kenne ihn gar nicht und ich habe auch noch nicht so richtig in seine Musik reingehört, obwohl der ja gerade so das heißeste Ding ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber
ich finde
den irgendwie
witzig,
schon.
Weil der hat angefangen bei The Voice und ich habe damals seine ursprüngliche Original Audition gesehen. Mhm. Das heißt, ich kenne ihn quasi schon seit The Voice. Dass er dann so durchstartet, damit
seit
er
so
keiner
groß
gerechnet.
War.
Ja, genau. Ja, also ich finde seine Musik ehrlich gesagt völlig überschätzt. Aber, man kann sie, also es ist gute Popmusik, aber es klingt auch ehrlich
gesagt
wie
andere Popmusik.
Ich glaube, es
hilft einfach, wenn man ein enorm schöner weißer Mann in den 20ern ist.
Der,
das hilft immer, egal
ja,
wie.
Ja, und er macht ja natürlich dann auch noch Salto Mortali rückwärts vom Klavier. Also auch das hilft.
Wow.
Ja. So,
das
jetzt
hat
er also
auch schon gemacht in Staffel
jetzt
9.
Jetzt ist er wieder Single. Er war zusammen mit Maggie Thurman, aber nach 2 Jahren jetzt, ja, ist es leider nicht mehr. Er ist ein bisschen traurig, aber so ist das Leben. Und ganz ehrlich, ich sag mal so, ein enorm schöner Mann in den 20ern, ich glaube, der kriegt genug, wenn er will. Das ist natürlich, Sex ist ja nicht unbedingt das gleiche wie Intimität, aber sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass der lange Single bleiben wird. So.
Denke auch nicht. Und vielleicht springt ja noch ein Album bei raus.
Ja, genau. Herzschmerz und so. Ja, dann hatten wir den Deutschen Filmpreis 2025. Ich habe tatsächlich den nicht komplett geguckt, sondern immer nur so ein paar Ausschnitten und kann aber so ein bisschen zusammenfassend das eine oder andere sagen. Also zum einen hat Barbara Schöneberger moderiert, das ist jetzt keine Überraschung.
Das war der Deutsche Fernsehpreis, oder? Du hast gerade der Deutsche Filmpreis gesagt.
Ach so, Fernsehpreis. Nein, entschuldige, habe ich Filmpreis? Echt? Mhm. Okay, jetzt werde ich beim Editieren, werde ich es dann nochmal hören. Ich dachte, ich hätte Fernsehpreis gesagt, du hast aber recht natürlich. Und es gab 18 Kategorien, in denen halt Preise verliehen wurden. Das ist dann immer so, okay. hier war, glaube ich, das Wichtigste, dass Otto einen Preis für sein Lebenswerk bekommen hat. Und
dann
das
hört
ist dann,
er
also
jetzt
der Komiker.
Auf.
Bitte?
Ja, dann hört er jetzt hoffentlich auf.
Ach, hör auf, hör auf. Das ist natürlich ein Humor, den muss man mögen oder nicht. Es gibt und die, ja, aber ich finde trotzdem gut, ich finde, er hat eine ganze Menge geleistet und deswegen gönne ich ihm das auch. Und das war sozusagen so das Highlight und dann gab es natürlich noch ganz viele Preise drumherum. Also zum Beispiel wurde natürlich auch so ein bisschen so Ding draus gemacht. Die Kaulitz-Brüder waren nominiert für ihre zweite Staffel von Kaulitz und Kaulitz. Aber in der gleichen Kategorie war halt aber, war auch Heidi Klum mit
GNTM.
Genau, also Germany's Next Topmodel nominiert. Und dann hieß es so, oh mein Gott, Mann gegen Frau, also Ehemann gegen Ehefrau und so. Und gewonnen haben tatsächlich die Kaulitz-Brüder mit Kaulitz und Kaulitz. Und ja, aber das ist natürlich alles mit Humor genommen worden.
Ja, die haben sich doch sogar noch darüber lustig gemacht. Also die hat,
ja,
hatte
ja.
Bill Kaulitz, ich verwechsel die auch immer. Nee, Tom Kaulitz
Tom
hat
ist
ja
der
so
Mann
ein T-Shirt,
von,
genau,
von
hat
Heidi.
Ein T-Shirt an, auf dem Heidi Klum mit ausgestrecktem Mittelfinger drauf war.
Ja.
Ich fand das ganz lustig.
Ja, ja.
Ich frage mich, wenn sie gewonnen hätte, ob sie dann in der Schalte einen Pulli mit ihm drauf mit
ja, du.
Mittelfinger gehabt hätte. Aber wir werden es nie erfahren.
Dann gab's beste Unterhaltungsshow, die haben Joko und Klaas gewonnen für ein sehr gutes Quiz. Okay.
Ich fand den Namen sehr lustig. Ein sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme.
Da muss man einfach nicht sagen.
Ich habe das noch nie gesehen, aber der Name ist ganz
ja,
toll.
Ja, ja. Ich musste übrigens, apropos hohe Gewinnsumme, ich gucke ja wie du auch gerade die aktuelle Staffel von Project Runway und da gibt es ja nur noch $200,000. Früher gab es da mal mehr. Ich habe auch so gedacht, ich so, oh, sind sie wieder knauseriger geworden.
Ja, es ist lustig, wenn man Staffel 2 oder 3 guckt, hatten die Preispakete im Werte von $500,000.
Ja, genau.
Also da gab es ganze Studioausstattung und Autos, die hinterhergeschmissen wurden.
Ja,
und
ja.
So.
Aber da war die Popularität auch höher. Aber was sie jetzt,
ja.
Was sie jetzt aber haben, was sie vorher nicht hatten, also du gewinnst ja dann noch ein Jahr irgendwie bei Elle.
CFDA
als,
oder
als
so, ne?
Editor, genau. Und dann, und dann haben sie aber auch noch zusätzlich dazu, du sagst es, eben bei dieser also Mutterorganisation sozusagen, wo alle Designer und so weiter drin sind.
Die Berufsgenossenschaft.
Ja, sowas ähnliches, genau. Da haben sie halt auch so ein Mentorprogramm, durch das sie durchlaufen. Und ich glaube, das ist, ich meine, natürlich würde ich 500.000 Euro lieber nehmen als 200.000 Euro. Aber ich glaube, dass dieses Mentorprogramm echt Gold wert ist. Also wenn du wirklich, weil du kommst ja auch nicht einfach so rein. Aber ja, aber trotzdem. Also ich dachte,
ja,
aber
verglichen
das sind
so
ja
mit,
nur 200.000.
Genau, verglichen mit
The Last Cut.
The Last Cut, genau. Verglichen damit ist es natürlich irgendwie lächerlich, weil The Last Cut ja irgendwie 1 Million hatte. Und dann auch
ja,
noch
und vor allen Dingen aber auch
Direktvermarktung und so.
Bei Amazon,
ne?
Genau, ja.
Genau.
Ich habe zwar nie irgendwas von den Sachen bei Amazon bestellt.
Ich auch nicht.
Weil es war immer ausverkauft, wenn ich geschaut habe, aber ja. Ja, was ich noch ganz spannend fand, war Krank Berlin, die Apple-Produktion, also oder ZDF-Apple-Produktion, über die ich schon mal hier erzählt hatte, Krankenhausserie, die hat in der Kategorie Beste Dramaserie gewonnen. Und ich dachte so, was? Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie deren Preis geben. Ich meine, ich fand sie gut, aber sie war auch sehr speziell. Deswegen dachte
das war
ich so,
die,
okay.
Von der die Leute hier sagten, dass das tatsächlich so aussieht im Krankenhaus, ne? Was mich dann wieder daran erinnert hat, dass The Pit ja mit demselben Claim gestartet
aber
ist.
Aber Krank Berlin sieht halt wirklich so aus, als hätte man jemanden in eine Turnhalle von 1950 gesetzt. Also es ist wirklich schlimm. The Pit ist ja dahingegen noch
professionell.
Warst du
schon mal in der Charité?
Nein, aber ich vermute, da wird es ähnlich sein.
Ich hoffe, das wird hier nicht passieren.
Also ich kann mir aber vorstellen, weil die Charité ist ja auch in so einem alten Gebäude. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das
ja,
so aussieht.
Ja, das Bettenhaus, also sie haben auch neue Gebäude, aber so die Spezial, das neue, das große allgemeine Bettenhaus haben sie ganz neu gebaut, das sieht bestimmt anders aus. Aber wenn du so in die Spezialambulanzen gehst, in den Sondergebäuden, dann ist das auf dem Charité-Gelände in diesen Häusern von 1900 noch was. Oder weiß ich nicht, den Pestkliniken davor, keine Ahnung.
Ja, ja. Dann gab es natürlich noch den einen oder anderen Schauspieler, der ausgezeichnet wurde. Aber das übergehe ich jetzt einfach mal. Ich packe euch den Artikel dazu einfach in die Shownotes. Da könnt ihr dann gerne nochmal lesen, wer dann alles noch ausgezeichnet wurde. Also Tom Schilling für Achtsam Morden oder Maria Furtwängler für Bis zur Wahrheit. Aber auch, und das fand ich sehr schön, Inas Nacht.
Mhm.
Mit Ina Müller, wo ich ja gesagt habe, das mag ich ja so gerne als beste Late-Night-Show beziehungsweise Comedy und hat jetzt zum dritten Mal in Folge eben einen Fernsehpreis bekommen und ja, also das, da habe ich mich gefreut.
Nice.
Joa.
Und Achtsam Morden hat auch gewonnen mit Tom Schilling, den ich sehr mag und die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen bei Netflix und wusste immer nicht genau, also den einfach nur den die an, das Angebot.
Ja.
Vielleicht gucke ich jetzt doch mal rein. Aber
also das war ja so. Das ist ja eine total erfolgreiche Buchserie. Also 18 Morden ist so quasi der erste Teil und dann kamen noch, ich glaube, 5 oder 6 weitere Teile. Und okay. Ich habe es als Hörbuch gehört, aber ich habe die Serie nicht gesehen. Also ja.
Nee, von den Büchern habe ich auch noch nie gehört.
Ah, okay. Also das ist eine ganze Reihe. Also Achtsam Morden und Achtsam was auch immer. Ja. Mhm. Also es ist natürlich so ein bisschen so eine Parodie-Krimi. Also Achtsamkeit. Also
ja.
So mit bei sich selber sein und so. Aber
ja, ja, ich habe das schon verstanden.
Genau.
Ich find,
okay. Und aber auch Morden. Genau.
Genau. Also dass da eine farceähnlicher genau. Gegensatz aufgemacht wird. Zwischen
jawohl,
den
ja. Gut.
Genau. Und wie gesagt, ich liebe Tom Schilling, insofern.
Ja, das war so ein bisschen zum Fernsehpreis. Und dann haben wir David Beckham. Und da dachte ich an dich, weil David Beckham offensichtlich gerne und erfolgreich gärtnert und das in seiner Instagram-Story hatte, weshalb ich hier zu Twitter-Einträgen verlinkt habe, weil die Stories sind nicht mal online auf dem Instagram-Kanal. Aber man kann sie halt auf dem Twitter-Account noch nachgucken. Da haben die Leute die Videos hochgeladen. Und meine Frage an dich, hast du die Videos gesehen und was sagst du dazu als alter Gärtner?
Ich habe die Videos gesehen. In dem ersten hat er ja Marmelade gekocht, die er David Beckjam nennt.
Aus seinen eigenen Pflaumen. Pflaumenmarmelade. Ja, wunderbar. Ich liebe das auch. Also David Beckjam. Ich liebe das. Ich liebe solche Wortspiele. Ich habe auch eine Freundin, die auch immer Marmelade einkocht, so verschiedene Sachen. Und dann hat die immer so Rock'n'Roll, also wie sagt man, Etiketten drauf. Und dann haben die genau solche Namen, sowas wie, ich weiß nicht, Bloody Berry und keine Ahnung, also solche,
okay.
Solche
so Kunstnamen.
Genau, aber sowas, was auch irgendwie, oder was gibt's noch, keine Ahnung, Highway to Himbeere oder sowas, weißt du, also so halt. Und so ein Kram, das ist immer sehr lustig. Deswegen, also David Beckjam, also Beck Marmelade statt Beck Ham, also Beck Hügen. Das trifft auch mein Humorzentrum.
Ja, das ist auch so ein Dad-Joke-Humor, der irgendwie ja sowieso ganz gut passt zu David Beckham.
Ja, aber auch diese ganzen Videos und so, wie er da halt gärtnert, das ist alles so Daddy. Also im Sinne von, nicht im Sinne von sexy, sondern im Sinne von, oh, der alte Papa, weißt du so.
Also bei mir haut das in beide Kerben gleichzeitig, muss ich sagen.
Ich finde es so lustig. Also offensichtlich, die haben da so einen kleinen Garten und auch ein Gewächshaus und so.
Gar nicht so klein und das Gewächshaus ist ziemlich phänomenal riesig, würde ich sagen, vor allem hoch.
Ja, ich dachte auch, ich glaube tatsächlich, dass, also da, wo er die Pflaumen geerntet hat und ganz ehrlich, das, was sie da haben an Gemüse und an Obst, war richtig toll, also sah richtig lecker aus, waren große, verhältnismäßig große Früchte, sahen auch wirklich schön aus, also waren reif und die Farbe hat gestimmt und so weiter. Und ich dachte ganz ehrlich, der hatte da im Gewächshaus, hatte der da Tomaten hängen, die hättest du auch so verkaufen können. Da dachte ich auch so, geil, ich liebe
also
das.
Also das sah eigentlich aus wie in so einer Gartensendung oder so.
Ja,
das war im MDR-Fernsehgarten.
Und das Allergeilste war, er hat ja dann so eine ganze Rispe quasi runtergenommen, wo irgendwie so, ich weiß nicht, 15 Tomaten oder so dran war, alle auch wirklich ganz toll, tolle Größe, tolle Farbe, wo ich dachte, oh geil, würde ich jetzt gerne essen. Und dann nimmt er die ab und ich als Gärtner, hätte dann wahrscheinlich irgendwie einen Eimer mitgenommen, aber eher als David Beckham natürlich, hat dann so eine Pappverpackung gehabt, so wie die Pappverpackung, in dem man die Dinge auf dem Farmers Market abverkauft, genau. Ja. Und ich dachte so, geil, was macht er denn jetzt damit? Also, super. Ja, also ich war sehr, sehr amüsiert.
Die waren aber auch viel zu klein für die Tomaten, also.
Ja, ich dachte auch so, also was macht er jetzt damit? Will der die unbedingt in dieser Pappverpackung bei sich in der Küche stehen haben? Oder hat er das jetzt hier nur fürs Video gemacht? Oder, also ich war so ein bisschen irritiert, warum der diese Packverpackung hat. Ja.
Hast du auch mitgekriegt, dass Posh Spice nicht weiß, was eine Aubergine ist?
Ja, ich glaube, die weiß das schon. Ich glaube, die wusste nur nicht, wie es heißt. Also ich glaube, die weiß schon, dass es ein Gemüse ist.
Okay.
Ich glaube, die weiß
so
nicht, dass es Aubergine
ist.
Ja, weil sie meinte ja, also er hatte dann halt, aber man muss dazu auch sagen, die Aubergine, die er da also geerntet hat, die war auch nicht so lang wie eine Aubergine, sondern die war so ein bisschen
verkürzt.
Nee, das
war so eine runde, genau.
Ja, aber so eine runde Aubergine habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne die nur in langer Form.
Es gibt die in lang, es gibt sie in rund, es gibt sie in weiß und lila und allen Formen dazwischen. Die Japaner haben nochmal ganz besondere Auberginen okay. gezüchtet und so.
Also ich kenne tatsächlich nur die
aber es ist keine Supermarkt.
Längliche Aubergine, ja. genau. Aber ich hätte schon erkannt, dass das eine Aubergine ist. Wenn sie jetzt weiß gewesen wäre, hätte es vielleicht auch ein Kürbis sein können. Also da wäre ich unsicher gewesen. Aber mir war schon klar, dass das eine Aubergine ist. Und genau, und Posh Spice oder Victoria Beckham hat ja dann auch gefragt, was ist denn das? Und ich habe halt das so verstanden, dass sie nicht weiß, wie es heißt. Und er hat sie dann natürlich verarscht. Ich meine, das kennen wir ja auch aus dieser Dynamik, die haben wir schon ein paar Mal im Video gesehen. Und er hat sie natürlich gemeint, was hat er gesagt? Das ist eine lila Birne, gell?
Ja, oder, genau.
genau. eine große lila Birne. Also, okay. ja, ja. Also, ich fand's auch lustig. Also, ganz ehrlich, David Beckham gärtnert, du hast schon recht, es ist schon ein bisschen sexy.
Es ist sehr, auch sehr wholesome und lustig. Ich glaube ihnen nur keine Minute, dass sie das wirklich jeden Tag machen. Also es sieht
ja,
alles,
ich glaube auch nicht.
Auch dieser ganze Garten sieht sehr arrangiert aus und als ob die da mindestens 2 bis 3 Gärtner angestellt
ich
haben.
Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwer so muss ja dann, aussieht. ich glaube, die ernten das schon selbst, wenn sie Bock
genau.
haben. Aber ich ja. glaube, alles, was man dazu machen muss, damit das toll aussieht,
ja.
Unkraut jäten, umgraben, wässern, das macht bestimmt jemand anders. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwie auch Spaß daran hat, mal zwischendurch einen auf Ich bin der Mann aus der untersten Schicht und grabe um selbst so.
Genau.
Aber halt auch nur einmal. Und wenn er dann Rückenschmerzen hat, dann kann es wieder der Gärtner machen, weißt du so. ja, ich finde das auch echt lustig. Aber es war auch cool. Und ich glaube ihnen, dass halt, also du hast recht, ich glaube ihnen nicht, dass sie das selbst machen, aber ich glaube ihnen, also es ist aber trotzdem irgendwie so ein bisschen, du sagst schon, es ist wholesome. Also ja, die haben Millionen und ja, die laufen da über irgendwelche Parketts mit Champagnerglas in der Hand, aber gleichzeitig gehen die halt auch in ihr eigenes Gewächshaus und holen sich Tomaten. Das ist auch irgendwie, also es ist schon fast wie du und ich, oder? ja, das war sehr lustig. Da dachte ich mir, das muss hier mit rein. Dann haben wir Marc Duplass, der über seine mentale Gesundheit gesprochen hat. Ich glaube, der wird Duplass ausgesprochen, oder? Das ist wieder so eine
die
Frage. Duplass
Brüder.
Genau.
Ne? genau.
Und den kennen wir aus. Ich habe es mir extra notiert gehabt, warte. Muss ich doch nochmal gucken.
Mit seinem Bruder einige Serien gemacht, geschrieben, glaube ich, auch directed und gespielt haben die beiden, glaube ich, auch manchmal, ne? Also ich
ja,
kenne
also
mich von diesem Room 401 oder 402 oder so. Diese Raumserie, die weiß ich, dass das von Duplass-Brüdern war.
Okay, und hat er nicht auch Goliath, glaube ich, gemacht irgendwie? Zero Dark 30? Ja, Goliath, genau, hat er mitgespielt, genau.
Room 401, genau.
Ach ja, richtig, jetzt weiß ich, woher ich ihn kenne, von der Morning Show. Auch eine Apple-Serie, da habe ich ihn gesehen, genau. Genau, also hat verschiedene Sachen gemacht, genau.
Ich habe die beiden mal abgespeichert nach dem Fernsehpodcast von Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Als Mumblecore.
Okay.
Die haben die Kunstform Mumblecore sehr beherrscht. Das heißt, dass Leute wirklich so reden, wie sie reden und alle
ja.
so vor sich hin stottern und alles sehr alltagsnah ist.
Ja, und Marc Duplass hat einen Instagram-Eintrag gemacht, wo er quasi wo er ein Selfie von sich gemacht hat. Da liegt er, glaube ich, auf dem Sofa oder im Bett oder so. Und dann hat er nebendran halt geschrieben, hallo, wie geht's euch? Und er hat darüber gesprochen, dass es so ein bisschen hoch und runter geht bei ihm gefühlstechnisch und dass er halt jetzt, ist, dass es ihm aktuell gut geht, dass er aber letzte Woche eine Zeit gehabt hat, wo es ihm richtig schlecht gegangen ist und er dann auch gesagt hat, wenn es einem wirklich so richtig schlecht geht und man das Gefühl hat, man rutscht halt in so eine depressive Episode oder so ab, dass man dann halt versuchen soll, sich Hilfe zu holen, also wenn man denn das Gefühl hat, man braucht die Hilfe und dann hat er auch noch ein bisschen von sich erzählt, wie er dann halt in der Regel mit sowas umgeht und hat dann zum Beispiel auch am Ende noch erzählt, dass Musik ihm zum Beispiel auch ganz viel hilft, da seine Gefühle irgendwie in den Griff zu bekommen oder auch wieder positivere Aussicht zu haben, weil man ja sonst so in sich selber gefangen ist und in seiner
ja.
Traurigkeit. Und ja, und allein die Tatsache, dass er das halt einfach so postet und einfach auch so ganz offen und frei darüber redet, das ist was, das hätte man vor 10 Jahren noch nicht machen können.
Das stimmt.
Findest du denn, glaubst du, dass ihm das jetzt die Chance versaut, in der Branche weiterhin
Nö,
tätig zu sein?
Nicht.
Oder zumindest, dass man ihn dann nicht mal so ernst nimmt oder sich lustig macht oder so? Weil das sind ja genau die Sachen, Leute geben ja in der Regel Verletzlichkeiten nicht zu, weil sie ja Angst haben, dass das eben Konsequenzen für ihre Karriere hat.
So im Arbeitskontext.
Ja. Also, dass man sich auch nicht auf ihn verlassen kann. Und
kann ich, ja, kann ich mir aber so nicht halt vorstellen, zumal das, ich meine, gut, er ist Producer und Director und so, aber ja.
Also, du meinst, er macht hier seinen eigenen Content.
Ja, aber ist vielleicht tatsächlich jemand, von dem man denkt, okay, der muss verlässlich sein, den muss ich erreichen können und so weiter. Aber für die künstlerische Seite finde ich das eher cool, dass er da so drüber spricht und dass man dann auch, weiß ich nicht.
Ich glaube, auch in der Branche ist es relativ normal. Also in den USA ist es, glaube ich, sowieso normaler, dass man jetzt zum Beispiel auch sagt, man hat einen Therapeuten oder so. Aber in der Branche an sich, glaube ich, ist es nochmal normaler. Aber es wird tatsächlich wenig in die Öffentlichkeit getragen, weil man sich halt nicht verletzlich machen möchte. Deswegen fand ich jetzt diesen Post, ehrlich gesagt, super.
Ja.
Also, dass man einfach sagt, okay,
gegen das Stigma.
Auch mir, wo man denkt, der hat ein super Leben und Erfolg und was nicht alles, auch mir geht's manchmal einfach schlecht. So. Und ja, und tatsächlich hat jetzt in der gleichen Woche, in der das aufgetaucht ist, kam auch ein Post von Zachary Quinto, dessen Instagram ich ja täglich verfolge sozusagen, weil ich ja die Tage runterzähle, bis die zweite Staffel von Brilliant Minds anfängt. 10 Tage, nur so am Rande. Und der arbeitet jetzt mit NAMI zusammen. Das ist die National Alliance on Mental Illness. Und für die macht er sich stark und engagiert sich eben und hat jetzt ein Video eingestellt gehabt. Und die arbeiten, glaube ich, vor allen Dingen mit jungen Leuten zusammen, wenn ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe. Aber generell machen sich halt stark für Mental Health Projekte in Communities etc. Ja. Und fand ich auch cool, dass er sich da engagiert. Gut.
Genau, beide haben halt auch Kontakte vermittelt, wo man sich Hilfe suchen kann.
Genau. Dann haben wir Doja Cat. Doja Cat hat diese Woche die kuriose News, beziehungsweise die Auflösung der kuriosen News war dann nicht mehr so interessant. Aber was cool war, es waren ja die Woche die VMAs, also die Video Music Awards. Ich dachte, die VMAs gäbe es schon länger nicht mehr, aber offensichtlich sind die immer noch ein Ding oder sind jetzt wieder ein Ding. Und es gab verschiedene Auftritte, über die auch ganz viel geredet worden sind und auch eine Hommage mit unter anderem Aerosmith für Ozzy Osbourne und so weiter. Also da müssen ganz tolle Sachen gewesen sein. Und Lady Gaga war da und Mariah Carey war da. Also ein Riesending. Und wer auch da war, war Doja Cat. Und die hat dann auf dem roten Teppich gerade nochmal ihren Lippenstift nachgezogen. Und dann hat sie kurz pausiert, guckte ihren Lippenstift an und dann biss sie in ihren Lippenstift und aß den. So, was? What the fuck? Das war so, glaube ich, die Reaktion von allen. Und dann stellte sich aber heraus, und da muss ich dann sagen, das war wirklich smart, weil da redet offensichtlich jeder drüber und wir ja jetzt auch. Sie ist das neue MAC-Girl. Also MAC ist ja eine Kosmetikmarke. Und sie ist das neue Gesicht eben von MAC, die unter anderem auch bekannt sind für eben ihre Lippenstifte. Und und das war halt quasi ihre Bekanntmachung, dass sie halt jetzt das neue MAC-Girl ist. Und deswegen hat sie einfach in den Lippenstift gebissen. Ja, okay. Also sagen wir mal so, ich weiß nicht, was sie damit beweisen sollte. Vielleicht einfach die Tatsache, dass das alles so gesund ist und das natürliche Material, dass man daran sich nicht vergiften kann. Aber zum Essen war der trotzdem nicht gedacht. Also es gibt ja manchmal auch so Gag-Lippenstifte.
Der ist ziemlich teuer.
Ja, klar, aber ich meine, gut. Ich fand noch ganz süß, sie meinte, sie ist, seitdem sie klein ist, ist sie ein MAC-Girl. Also das ist ja auch eine Marke, die ist recht bekannt. Und sie meinte, sie hat angefangen, als sie Make-up angefangen hat zu kaufen, hat sie halt auch MAC gekauft und so. Und da kann ich halt tatsächlich, also natürlich ist es jetzt auch ein Werbedeal, aber ich würde ihr das abnehmen, dass es vielleicht tatsächlich so war. Ja. Aber ich dachte so, was macht die da? Weil ich habe echt nur das Video gesehen und sah so, und sie zog so den Lippenstift nach, dass man auch seinen Lippenstift auf dem roten Teppich nachzieht. Das ist ja auch ungewöhnlich. Normalerweise macht man das ja irgendwie hinter den Kulissen, um dann halt strahlend auf den roten Teppich zu gehen. Und dann zog sie aber ihren Lippenstift so nach und ich dachte so, okay. Auf der anderen Seite ist es Doja Cat, also die hat schon ganz andere Dinge auf dem roten Teppich gemacht. Da ist so ein Lippenstift ja nichts. Und dann, wie gesagt, hielt sie ihn und biss einfach in diesen Lippenstift rein. Und dann fing sie auch an zu kauen. Also ich habe erst gedacht, okay. Ja, und wie gesagt, also das ist, ehrlich gesagt, finde ich das als Stunt, um auf sich aufmerksam zu machen, und die Marke, es ist schon sehr smart. Also das hat sehr gut funktioniert.
Ja, finde ich auch. Es funktioniert. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, dann haben wir Olivia Wilde, die offensichtlich wieder vergeben ist, denn sie flirtet mit Ellie Goldings Ex-Mann Casper Jopling. Ich habe ehrlich gesagt mittlerweile das Gefühl, was heißt mittlerweile, also das habe ich ja schon länger. Also Olivia Wilde ist die Ex-Frau von Jason Sudeikis und sie flirtet jetzt mit dem Ex-Mann von Ellie Goulding, eine britische Sängerin.
Mhm.
Und man hat sie wohl, ich glaube, knutschend gesehen, oder? Im Restaurant in London. Und ich frage mich halt, es ist doch irgendwie alles so voll der Inzuchtsclub, oder? Also, dass da nicht mal andere Männer oder Frauen von außen reinkommen. Nee, die bewegen sich ja in so einer Sphäre und dann bandelt man halt mit dem Ex von dem Ex irgendwie an. Also, dass man, weißt du, dass man halt dann denkt, okay, gut, das ist halt der Ex-Mann von.
Ja.
Und aber dass da, also die Perspektive ist irgendwie nicht größer. Weißt du, aber ich vermute mal, die werden vielleicht irgendwie Kinder haben, die auf die gleiche Schule gehen oder so. Dann trifft man sich da oder die sind im selben Sportverein. Wenn man da halt alle irgendwie auch im gleichen Stadtviertel ist, dann ist es halt so. Deswegen kann man das dann wieder ein bisschen verstehen. Aber ich habe halt immer das Gefühl, wenn dann immer erzählt wird, dass der und die jetzt wieder mit dem und dem zusammen sind, dann hat man immer das Gefühl, waren die nicht eben erst kurz noch mit dem zusammen? Also dann ist es irgendwie so ein Riesen, ja, ein Riesen, also es ist kein großer Fischtausch, in dem gefischt wird.
Ja,
sagen wir so.
Ich höre ja sehr gerne den Podcast von Jochen Schropp und
Anja
Rützel.
Ja, ja.
Sendepause.
Wobei die ja
in erster Linie
besprechen die doch Trash-TV.
Die besprechen Reality und Trash-TV, genau. Und die haben aber in der letzten Folge darüber sinniert, weil nämlich diese ganzen Reality-Stars sich auch quasi alle gegenseitig kennen und daten und so. Und dann
die müssen
machen
ja auch,
die auch
für
so
das nächste Format müssen die sich ja kennen, weil sie gehen ja dann ins Sommerhaus der Stars oder in Prominent
trennen
getrennt.
Sich dann wieder, genau.
Genau.
Und die machen aber auch feine Hierarchieunterschiede und tatsächlich haben die beiden quasi so soziologisch beobachtet, dass Leute eines gewissen Berühmtheitslevels sich einfach am liebsten miteinander abgeben sozusagen, weil sie dann, also weil sie keine Angst haben, dass jemand sich an sie ranwanzt, um auch so berühmt zu werden wie sie oder
ja,
dass
und sie haben auch
nicht
keine,
versteht,
sie müssen auch nichts erklären, genau.
Sie müssen
ja.
nichts erklären, genau, es ist klar, wie das läuft und
sie
so.
Sie kaufen dieselben scheiß teuren Kaffee.
Genau, vielleicht ist es bei noch höher angelegten Stars dann eben auch so, also den B-Listern, den A-Listern oder so, dass die dann halt am liebsten miteinander abhängen, weil dann hat man so ein paar Sachen, die man schon teilt und wo man dann sich nicht drüber verständigen muss, oder?
Ja, kann natürlich sein, ja.
Dann werden zukünftige Beziehungen halt auch da gefunden, wenn nicht gerade irgendwie es mal mit dem Fitnesstrainer.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eifersüchtig. Nee, eifersüchtig ist das falsche Wort, neidisch, dass dann so Formate wie jetzt Schropp und Rützel, die ja wirklich auch sehr unterhaltsam sind, dass die so viel mehr Zuhörer haben als wir, weil ich finde, rein contentmäßig machen wir, also sind wir doch eigentlich ganz gut bei. Vielleicht sind wir nicht so wortgewandt, aber.
Na, die beiden bringen ja auch eine gewisse Grundberühmtheit mit sich.
Ja, eben, aber dann ist eben die Frage, hören die Leute, weil sie kennen oder hören die Leute, weil inhaltlich halt?
Ja, weiß ich
ja,
auch nicht.
Ja,
naja,
genau. Gut. Next one, nächstes Paar. Austin Butler, ja, also Austin Butler ist ja jetzt alles Mögliche nachgesagt worden, nachdem er sich ja von Kaya Gerber getrennt hat. Leute, ich lerne es. Die Tochter von Cindy Crawford. Und nachdem wir jetzt wissen, dass Kaya Gerber wieder vergeben ist, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, sie ist nämlich jetzt zusammen mit dem Sänger, dessen Namen ich auch letztes Mal schon wieder vergessen hatte, Harry Styles, genau. Ach nee, entschuldige, sie ist wieder, mit wem war sie denn zusammen? Ach nee, sie war zusammen mit, oh, wie heißt der Brite? Pullman. Sie war zusammen mit Pullman, genau, und Zoe Kravis.
Mhm. Ist
hat
man zusammen
zwischendurch
mit,
mal mit Austin oder? Butler geflirtet. Da hieß es, die beiden sind zusammen, aber dann hieß es, nee, sie sind doch nur Freunde. Und jetzt ist Zoe Kravis mit Harry Styles zusammen und jetzt hat aber Austin immer noch niemanden und jetzt wird ihm nachgesagt, dass er angeblich heiß flirtend mit Emily Ratajkowski gesehen wurde. Oh, also ganz ehrlich, da brauchst du mittlerweile auch echt einen Stundenplan. Ja, genau.
Ja, wir brauchen so ein L-Word. Wir brauchen so eine L-Word-Mappe,
ja,
wo wir alle miteinander verbinden. Nur, dass man da irgendwie die Geschlechter auseinanderhalten muss. Was aber immer noch nicht passiert ist und was ich hier jede Woche promoten werde, ist, dass Austin Butler endlich mit Harry Styles zusammenkommt.
Ja, das, wir warten drauf, genau.
Aber sie haben jetzt schon mehrere gemeinsame Freundinnen quasi.
Durch. Ja, okay,
durch.
Gut. Ja, also genau. Wir hoffen jetzt einfach mal auf Austin Butler und Harry Styles. Ich finde, das ist eine gute Hoffnung. Gut, also vielleicht, also sie haben heiß geflirtet. Es gab keine Kussfotos oder so. Sie haben halt in einem Restaurant zusammengesessen. Ich habe das Foto gesehen. Sie saßen eigentlich auch weit genug auseinander, als dass man auch einfach gar nichts vermuten hätte können. Aber da man sie zusammen gesehen hat, bedeutet das ja immer schon gleich in der Yellow Press, das ist ein Paar. So, wir beobachten das für euch. Wer aber tatsächlich ein Paar ist, nämlich sich verlobt hat, ist Liam Hemsworth, der Ex-Mann von Miley Cyrus. Und der Bruder von
Chris Hemsworth.
Thor, genau. Ja, die Hemsworth Brothers sind ja drei Brüder eigentlich.
Dann gibt es doch noch einen dritten.
Genau, genau. Sind alle drei auch Schauspieler. Naja, und genau. Aber Liam Hemsworth hat jetzt seine aktuelle Freundin, hat sich mit ihr verlobt. Und die beiden sind ja jetzt auch, glaube ich, schon seit 6 Jahren zusammen. Und ich habe hier echt gesessen und dachte, wow, diese ganze Miley Cyrus-Geschichte ist schon 6 Jahre her. Das fühlt sich auch an, als wäre das erst 2 oder 3 Jahre. Also es ist wirklich krass. Und zwar ist es Gabriela Brooks, ein Model. Und die beiden haben ihr Privatleben wirklich sehr, sehr privat gehalten. Es gibt wenig Auftritte von den beiden zusammen. Hier und da taucht sie mal auf einem roten Teppich auf. Aber ansonsten halten die das wirklich alles sehr privat und sehr bedeckt. Und jetzt gab es ein Foto oder eine kleine Fotoserie auf Instagram, wo sie beide eben zusammen abgebildet waren. Und sie umarmt ihn so von hinten und hat halt dadurch ihre Hand auf seiner Brust. Und da sieht man an der Hand halt deutlich den fetten Verlobungsring. Und dann gibt es noch ein Bild, die sind da wohl irgendwo am Strand gewesen. Und es gibt noch ein Bild, da sieht man ihre Hand nochmal nur fotografiert. Und da sieht man halt auch den Stein und der ist schon recht groß und ich glaube viereckig, oder?
Ja.
Ein sehr klassischer Verlobungsring.
Aber nicht in diesem typischen Schatullenschnitt.
Nee, es ist
so
nicht rechteckig, es ist
sondern
viereckig, genau.
Fast quadratisch.
Ja,
oder
genau,
so, ne?
Genau. Achso, das meinte ich mit Viereck. Klar, Quadrat ist auch ein Viereck. Aber ja, genau.
Das ist Quadrat, das ist ein Viereck, aber
what?
Nicht jedes Viereck ist ein Quadrat.
Genau. Das war auch, ich habe, mein Bruder hat mir letztens geholfen bei einer PC-Geschichte und ich hatte ihn auf meinen PC drauf gestaltet und ich meinte links und er zieht, also Rechts-Links-Schwäche ist offensichtlich auch nicht nur bei mir der Fall. Er natürlich nach rechts. Und ich so, ich sehe es nicht. Und ich so, links. Und er so, wo? Und du siehst nur, wie die Maus rechts da so sich bewegt. Und ich so, links. Und ich so, das andere rechts.
Das andere links.
und ich so, hä? Und wir so, genau. Und so ähnlich kam mir das jetzt auch eben vor. Es ist ein Viereck, ja, ein Rechteck, es ist ein Quadrat. Ja, genau. Ja, ich finde, es ist mir jetzt halt zu groß. Aber ich meine, da haben wir schon drüber geredet. Aber es ist ein sehr klassischer Stein. Also ich denke, da kannst du nicht viel verkehrt machen. Und ja, und es ist doch schön für die beiden, dass die jetzt sich verlobt haben. Und ich meine, wie gesagt, 6 Jahre ist auch echt lang. Also schon für Hollywood ist es quasi schon 60 Jahre.
Ja, wir haben gleich noch längere Verlobungszeiten.
Stimmt. Also wir haben heute, ich habe das Gefühl, heute ist auch so ein bisschen die Folge der Paare, die einfach ewig lang zusammen sind und dann irgendwann beschließen, jetzt machen wir doch nochmal eine Hochzeit. Fangen wir einfach mal an mit Hochzeiten. Also wir haben Laura Carmichael und Michael C. Fox, die geheiratet haben. Und zwar sind das beides Schauspieler von Downton Abbey.
Schon wieder.
Ja, aber wir haben zwei Schwangere bei Downton Abbey, aber die Schauspielerinnen, die waren quasi mit Leuten verheiratet, die nicht in Downton Abbey waren. Hier wiederum haben wir zwei Schauspieler, die beide aus Downton Abbey sind und einfach sich über den Dreh bei Downton Abbey gefunden haben und aber in Downton Abbey dann kein Paar waren. Und zwar ist das Lady Edith und Andrew Parker. Also das sind die Rollennamen quasi. Und ja, und es ist lustig, dass also Laura Carmichael und Michael C. Fox das dann am Set sich doch ein Pärchen gefunden hat, weil man sich auch so ein bisschen gewundert hat. Ich meine, die haben jetzt eine Serie, ich glaube 6 Staffeln und irgendwie 3 Filme und irgendwie nie hat man irgendwas gehört von irgendwelchen Techtelmechten oder Anbändereien und jetzt haben wir tatsächlich ein verheiratetes Paar, das aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen ist und ist doch irgendwie auch cool.
Ja.
Aber wir haben keine Fotos. Also sie haben geheiratet und sie haben es auch bestätigt in einem Interview, ich glaube für TV Today, glaube ich, oder für This Morning irgendwie und aber mehr wissen wir nicht. Also es war wohl eine private Zeremonie. Ja, Punkt. Ist ein bisschen schade. Ich finde es ja mal schade, wenn es keine Bilder gibt, die wir zu sehen kriegen. Aber trotzdem ist es irgendwie cool zu wissen, da hat es also auch ein paar herausgeschafft.
Ja.
Ja.
Sie haben natürlich das Recht, uns keine Fotos zu zeigen.
Selbstverständlich. So, apropos Pärchen, die lange zusammen sind und dann beschließen zu heiraten.
Ja, deswegen dachte ich daran.
Genau, wer hat
geheiratet? Katja Burkhardt.
Richtig. Und zwar schon Ende August. Ich bin ein bisschen spät dran mit der News, aber ich habe sie tatsächlich jetzt erst gesehen.
Ha.
Also schon vor 2 Wochen.
Das war ja auch sehr unterm Radar irgendwie, ne? Und in kleiner Zeremonie und so. Katja Burkhardt, die Nachrichtensprecherin von RTL, von der man auch schon immer wusste, dass sie mehr oder weniger mit dem Programmchef von RTL zusammen ist.
Genau.
Hans Mahr. Die haben jetzt nach 28 Jahren geheiratet.
Ja, und ich dachte so,
die sich
wow.
schon zusammen sind, genau.
Ja, aber dass man nach 28 Jahren dann doch noch die Motivation hat zu sagen, jetzt heiraten wir. Also
ja,
entweder müssen sie ihre Beziehung retten, oder aber sie sind einfach Frau wirklich halt. Neu verliebt.
Ja, oder weiß ich nicht, vielleicht haben sie auch angefangen, darüber nachzudenken, dass es im Alter vielleicht praktisch ist, wenn man da noch so rechtliche Absicherungen hat oder
das
so, keine
natürlich.
Ahnung.
Ja, ja. Ja, und Katja Burkhardt, wie gesagt, nach 28 Jahren ist auch echt ein Ding. Und sie hat 2, 3 Schnappschüsse auf ihrem Instagram eingestellt, wo sie dann auch geschrieben hat, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure lieben Glückwünsche zu unserer Hochzeit, weil auch viel gratuliert wurde dann und die Kennenlernphase hat 28 Jahre gedauert und jetzt sind wir finally married. Fühlt sich super an. Unsere Hochzeit war romantisch, lustig, bewegend und nur im ganz kleinen Kreis mit unseren Kindern, genauso wie wir uns das gewünscht haben. Feiert die Liebe so oft ihr könnt. Ja. Und sie trägt ein Neckholder-Kleid. Ich hasse ja Neckholder, aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ein weißes Neckholder-Kleid mit komplett freiem Rücken. Die blonden Haare offen, das ist auch sehr ungewöhnlich, mit einem kurzen Schleier, also der nur so bis Mitte Rücken geht. Und dann hat sie eine von diesen super fancy modernen Brautbuketten, die ich wirklich hässlich finde. Und zwar sind das weiße Lilien, aber die sind...
Color-Linien,
ja, ich weiß. Und die sind, die haben ja diese langen Stängel. Und diese langen Stängel sind quasi nicht gekürzt oder so, sondern sie sind einmal komplett, also, die sind
umklebt
schon.
Umklebt mit so
ja, so ein halber Meter lang sind die schon. Und dann mit so weißem, genau, mit so weißem Chiffonband sind die halt so umwickelt. Und das ist, ich habe tatsächlich diese Art von Brautstrauß war eine Zeit lang mal super modern. Ich glaube, so um die 2010er rum muss es gewesen sein. Wenn
wollte
ich
sagen, vor 28 Jahren.
Naja, nicht so ganz, aber so um die irgendwas mit 2000 davor auf jeden Fall. Und die waren eine Zeit lang mal super modern. Ich fand die damals schon super hässlich und auch super unhandlich, weil die so, die, wie gesagt, diese langen Stängel haben.
Die sehen
aber
eigentlich aus, als hätte man einen Bund Spargel gekauft oder so.
So ein bisschen, ja. Aber es passt natürlich so ein bisschen auch so zu diesem ganzen, ja, Outfit und so. Ich finde, sie sieht so ein bisschen aus, als hätte sie vorgehabt, nach Las Vegas durchzubrechen.
Ja, stimmt. Ich musste auch gerade an Marilyn Monroe denken.
Ja, durch diesen Wasserfall-Neckholder-Ausschnitt, den sie da halt trägt.
Auf jeden
genau.
Fall.
Ich überlege auch gerade, ob das ein Kleid ist oder ob das ein Hosenanzug ist, den sie da... Bin mir nicht ganz sicher. Man sieht es nicht richtig auf dem Bild. Warte mal, ich gehe mal eins weiter.
Ja, wir werden es nie erfahren. Fürchte ich.
Hier gibt's ein, ich weiß nicht, ob das so eine Gratulationskarte ist oder einfach nur so eine Info, also wer heiratet Hans und Katja, aber da ist ein Foto drauf, das sieht tatsächlich aus, als wäre es von vor 28 Jahren. Ja, naja. Ja, und aber die Kirche finde ich auch ganz süß. Auf dem ersten Bild sieht man das. Da steht sie vor so einem, ja, also, ich weiß, ist das eine Kapelle?
Das ist fast eine Kapelle, ja.
Vielleicht hat sie auch gar nicht da geheiratet, sondern da wurden nur die Fotos gemacht oder so. Sieht
ich
auf jeden Fall sehr lustig aus.
Die haben da geheiratet. Das ist irgendwie so ein Ort ihrer Begegnung oder wo sie schon auf dem Urlaub waren oder so irgendwie in Österreich. So ein besonderer Ort, ja.
Aber das passt ja auch so ein bisschen. Ja, cool. Also, aber ich finde das Outfit passt total gut zu ihr. Ich finde, sie sieht auch gut aus. Ist es meins? Nein. Aber ich finde, zu ihr passt es super. Ja.
Ja.
Dann haben wir natürlich noch mehr Hochzeiten und noch mehr Outfits. Also Patrick Schwarzenegger, du hast recht, hat geheiratet. Das ist super fancy in irgendwie so einem Country Club, wo nur die oberen 10.000 irgendwie unterwegs sind, so wie ich das gelesen habe. Und zwar seine Verlobte Abby, mit der er seit 2016 schon zusammen ist. Also die sind jetzt auch, ja, gute 10 Jahre zusammen.
Hm.
Und ursprünglich wollten sie heiraten und dann hat er aber die Rolle in White Lotus bekommen, wo er ja so den riesen Erfolg hatte. Und dann mussten sie die Hochzeit verschieben. Und jetzt war es dann soweit. Und wie gesagt, sie waren da in diesem Country Club Gozza Ranch in Coeur d'Alene. Ich glaube, Frankreich, oder? Naja, mit Blick auf die See auf jeden Fall. Also
sein, ja.
War wirklich sehr, sehr schön. Und er hatte wohl 11 Trauzeugen, alle im schwarzen Smoking, wie er auch. Ja, ja, also es gibt auch immer diese Best Man. Also er hatte 11 und sie hatte auch eine ganze Menge, ob sie auch 11, also normalerweise, wenn wir nach amerikanischen Regeln geht, dann muss sie auch 11 Brautjungfern gehabt haben, weil normalerweise hat man die gleiche Menge auf beiden Seiten. Aber
ich habe kurz gegoogelt, Coeur d'Alene ist in Idaho.
Dankeschön. Oh, das ist aber ganz schöne False Advertising, oder?
Ja, also, auf jeden Fall.
Aber es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Frankreich, wenn man sich die Bilder
anschaut. Das sieht wunderschön aus.
Das ist wunderschön, gell? Ja, also ja. Ich, man kann auch verstehen, dass es das so ein krass exklusiver Country Club ist, weil, hallo, ich glaube, da müssen, also da können sich auch eine Millionäre leisten, irgendwie zu urlauben. Naja, und unter den Gästen waren unter anderem eben nicht nur natürlich Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, also die Eltern von Patrick Schwarzenegger, sondern eben und natürlich klar auch die Familie an sich, also zum Beispiel ja auch Patricks Schwester Catherine, die ja mit Chris Pratt verheiratet ist, dem Hollywood-Schauspieler und so weiter, aber eben auch bekannte Freunde, wobei es gibt keine Bilder, weder auf ihrem noch auf seinem Instagram-Account. Ich habe da ja ein bisschen mich auf die Jagd begeben. Es gibt aber Paparazzi-Fotos von ganz, ganz weit weg. Und da sieht man, was so krass ist, weil heutzutage haben die ja wirklich diese ganz krassen Linsen, wo man so ranzoomen kann. Und da sind die Bilder trotzdem gestochen scharf. Und die Bilder, die wir jetzt hier sehen, ich verlinke sie euch, die sind natürlich klar von der Daily Mail, also was so ein bisschen die Bild-Zeitung ist, die britische. Und die sind ein bisschen schwammig. Man sieht also, dass da extrem nah rangezoomt wurde und sie trotzdem so weit weg waren, dass selbst diese krassen guten Linsen, die sie haben, nichts austarieren konnten sozusagen. Aber man kriegt so ein bisschen den Eindruck. Also die Brautjungfern tragen so buttermilchgelbe Kleider. Also finde ich jetzt nicht so eine schöne Farbe, aber okay.
Aber wann wurde jemals eine schöne Farbe für Brautjungfern
rausgegeben? Ja, also ich finde, dafür sieht es noch okay aus.
Genau.
Also er hat halt ganz normalen Smoking getragen.
Aber in weiß.
Genau, ja, ja.
Das
ich wollte
ich
nämlich gerade sagen. Aber alles weiß, also auch weiße Fliege. Stimmt.
Ja.
Ich finde, weiß sieht halt immer so ein bisschen nach Kellner aus. Aber
nein, ja, Fashion-Icon.
Ja, okay,
super.
Gut. Sie trägt also, ich finde, ein sehr klassisches Kleid. Und zwar hochgeschlossene Neckline mit nackten Armen. Aber dann halt, ja, schlanke Taille und dann ausgestellt unten. Also ausgestellter Rockteil sozusagen, genau. Also eine sehr klassische Silhouette, die sie da trägt. Und die blonden Haare hat sie tatsächlich offen, nur so die vorderen Deckhaare sozusagen zurückgenommen und dann eben ein Schleier. Ja, also sehr, sehr klassisch, sehr, sehr, auch sehr spartanisch irgendwie. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sie großartig auffallenden Schmuck tragen würde oder so. Also ja, aber sind ein hübsches Paar, aber ja, also doch eher elegant als hervorstechend. Und aber auch so diese ganze Kulisse, wenn man da halt so sieht, so die Natur und das ist schon sehr schön. Auch
ja,
so
die Kulisse ist atemberaubend.
In der
ja.
Yacht und so und also toll. Ja.
Das riecht eher nach altem Geld.
Naja, es ist halt Kennedy.
Geld.
Was soll ich dazu sagen?
Ja, genau.
Ja. Passt ja.
Ja.
Gut. Aber das war auch so, ach, okay, spannend. Und wie gesagt, ich bin davon überrascht, dass der so lange schon mit seiner Freundin zusammen ist. Das ist ja auch, also für Hollywood ist es ungewöhnlich.
Für Amerikaner ist das ungewöhnlich.
Ja. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Hochzeit von jemandem, der lange, lange, lange mit seiner Partnerin zusammen war, bevor sie dann jetzt gesagt haben, sie heiraten. Es ist nicht nur Katja Burkhardt, die so lange gewartet hat, sondern auch Eric Stone Street, ein Schauspieler, den man vielleicht kennen könnte aus Modern Family. Beziehungsweise ich kenne ihn tatsächlich nur aus Modern Family.
Also andersrum, wenn man Modern Family gesehen hat, kennt man ihn.
Ja, genau. Er war einer der beiden Papas, die das schwule Pärchen gespielt haben.
Genau.
Mit der asiatischen Adoptivtochter, gell? Genau.
Richtig.
Ich weiß nur ehrlich gesagt gerade nicht, wie er in der Rolle heißt, aber naja.
Weiß ich auch nicht.
Und er hat aber seine.
Der Mann von Jesse Taylor Ferguson, ne?
Genau, genau. Er hat seine Freundin, also jetzt dann ja Frau Lindsay Schweizer, geheiratet. Oh mein Gott. Und zwar bei sich daheim in seinem Kansas City Dream Home, was ich auch sehr lustig finde. Aber sie haben auch gesagt, sie wollten halt einfach privat für sich in der kleinen Zeremonie und sind da ganz glücklich mit. Ich finde lustig, dass sie Schweizer heißt. Wenn auch mit TZ, aber okay. Und ja, und die beiden sind ja jetzt auch schon, wie viele Jahre zusammen? Seit 2017.
Mhm.
Also auch schon jetzt 5, 6, 7, 8 Jahre. Okay, keine 28, aber 8 Jahre ist auch schon lang. Also für amerikanische Welt ist es quasi 80. Ja. Ja, und auch sie hat, finde ich, ein sehr, ja, also schlichtes Kleid. Er trägt einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer blauen Krawatte. Also doch sehr standardmäßig, wobei ich diese blaue Krawatte eigentlich ganz cool finde. Ich finde, die lockert das alles so ein bisschen auf.
Mhm.
Und sie trägt ein eng anliegendes weißes, es sieht aus wie Satin oder Seidekleid mit Spaghetti-Trägern und die Arme halt frei und so einen leichten Wasserfallausschnitt so ein bisschen. Und auch sie trägt die Haare offen. Was ich interessant finde, dass offensichtlich geht der Trend zurück zu offenen Haaren. Also das ist ja doch ungewöhnlich. Normalerweise hat man die immer so ein bisschen hochgesteckt oder in einem Chignon oder so, einen simplen. Aber ja, und dann hat sie noch so ein, ja, so ein bisschen so ein Perlengürtelchen oder was das ist. So ein bisschen Bling-Bling in der Mitte, als so einen kleinen Gürtel.
Aber und, sehr unaufdringlich alles, sehr schlicht.
Und ein sehr, 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 also sehr kleinen, ja, ein sehr kleines Bouquet, finde ich. Mhm. Also es ist irgendwie nur so zwei Röschen und ein paar kleine Blümchen drumherum. Also irgendwie sieht es so aus, als hätte sie im Garten gerade selber die Blumen abgeschnitten.
Aber coole Farbpalette des Brautstraußes. So Lachs und Orange und Altorange, das sind irgendwie so sehr interessant zusammengestellt.
Ja, ja. Ich finde auch das eine Bild von ihnen, also es gibt mehrere Bilder, aber es gibt ein Bild, da lehnt sie sich so zurück und er dippt sie so zurück. Ich glaube wahrscheinlich vor ihrem Haus. Das finde ich irgendwie ganz niedlich. Da hat sie auch, schmeißt sie so das Bein hoch, wobei man sieht, weil er hat sie einmal von vorne um die Hüfte, aber dann hat er sie auch noch von hinten. Du siehst so, krallt er sich so in ihren Arm rein, weil so nach dem Motto, oh mein Gott, lass sie ja nicht fallen. So ist von, ja, ja. Aber die sehen wirklich auch beide sehr glücklich aus. Wobei, ganz ehrlich, auf dem einen Foto sehen sie ein bisschen aus, als wäre er ihr Vater und er würde sie zum Traualtar geleiten. Ich weiß, es ist super shady, es tut mir auch wirklich leid, aber lass uns doch mal kurz nochmal nachgucken, wie der Altersunterschied ist. Dadurch, dass er halt so grau ist, ist es wahrscheinlich, sieht es viel älter aus, als es eigentlich ist. Lass mich gucken. Er ist 54. Sie ist, denke ich, deutlich jünger. Aber ich sehe für sie gerade kein Alter.
Nee, ich auch nicht.
Lass uns mal googeln. Lindsay Schweizer. Moment. 46. Ist ja jetzt doch nicht so, sind 10 Jahre. Ich hätte geschworen, also entweder hat er sich schlecht gehalten oder sie hat sich sehr gut gehalten. Ja, aber das war auch interessant, da dachte ich auch, ach guck, na schön. Ja, das waren die Hochzeiten. Und ja, warst du zufrieden mit den Hochzeitsoutfits, die wir gesehen haben?
Also, wir haben nur sehr wenig gesehen und die ich gesehen habe, waren nicht besonders spektakulär. Also war ich nicht zufrieden.
Sehr klassisch alles, ja, das stimmt. Okay. Dann haben wir Kinder. Also Debbie Ryan ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin ist vor allen Dingen durch ihre Disney-Serien bekannt geworden. Ich weiß gar nicht, ob man sie dann in Deutschland so doll kennt, aber die hat so ein bisschen so ein bisschen so in die Ecke, Miley Cyrus, so ein bisschen in die Ecke geht das alles. Und die kriegt jetzt zusammen mit ihrem Mann ein Baby und hat eben Babyfotos eingestellt. Und ja, schön. Dann warten wir jetzt mal ab und gucken mal. Dann haben wir Saoirse Ronan, die zum ersten Mal Mutter geworden ist. Wir hatten ja erzählt, dass sie schwanger war, auch erst vor 3 oder 4 Episoden, ist gar nicht so lange her. Da hat sie doch diese Werbung gemacht für, und jetzt frag mich bitte, was Versace, für irgendeine Firma, für irgendeine Modefirma. Und da hat sie ja dieses schwarze Wallekleid angehabt, wo du noch gesagt hast, also auf den ersten Blick hättest du jetzt nicht gesehen, dass sie schwanger ist. Mhm. Und später dann gab es ein Foto von der Seite, da hat man es ein bisschen deutlicher gesehen. Aber so richtig aufgefallen ist es einem nicht auf den ersten Blick. Und jetzt ist das Kind auch schon da. Das heißt, damals, als wir darüber gesprochen haben, muss sie schon recht weit fortgeschritten in der Schwangerschaft gewesen sein. Und man weiß, es geht allen gut und man hat jetzt Bilder von dem Paar, also sie und ihr Mann, wie sie einen Kinderwagen schieben, da liegt dann vermeintlich das Baby drinne, aber wir wissen sonst nichts, wir wissen weder einen Namen noch ein Geschlecht noch sonst irgendwas, sondern es ist offensichtlich jetzt da und sie sind mit dem Kind jetzt unterwegs, so. Und aber zumindest wissen wir dadurch, dass es jetzt halt da ist.
Ja.
Und sie sehen ja auch recht entspannt aus, sie sieht auch recht entspannt aus. Aber gut, ich meine, neue Eltern, wie ich schlafe und so, also ich glaube.
Ich habe keine Vorstellung dafür, wie entspannt man aussehen
muss. Ja gut, okay.
Keine Skala dafür.
Ja. Dann hat die deutsche Schauspielerin Stephanie Stumpf zum zweiten Mal ein Kind bekommen. Und zwar kennt man sie unter anderem von zum Beispiel der Serie Der Alte. Und sie hat jetzt Dresdner Universitätsklinikum einen Jungen zur Welt gebracht.
Der Junge. Ha.
Wie, ha? Was?
Na, der Junge. Im Gegensatz zu der Alte.
Ach Ach so, ah, oh, da stand ich jetzt aber echt auf allen Schläuchen. Ich überlege gerade.
Immer gut, wenn man seinen Dad-Joke erklären muss.
Ja, aber das lag jetzt an mir, nicht an dir. Ich überlege nur gerade, hatten wir auch einen Namen? Deswegen, ich war gerade dabei, den Namen zu suchen, während du mir den Witz erklärt hast. Ich glaube nicht. Wir wissen also, es ist ein Junge. Ja, Punkt. Okay. So, aber da ist auch alles glücklich und gesund. Das ist ja das Wichtigste. Und dann haben wir tatsächlich noch Vanessa Kirby, der jetzt die ganze Zeit hochschwanger die Promotion für Fantastic Four gemacht hat. Und jetzt ist das Kind da. Und das war ganz interessant, weil es ging ein Foto in den Social-Media-Kanälen und überhaupt auch so bei den Zeitschriften so, es ging ein Foto rum. Da sieht man sie, wie sie im Krankenhaus, auf dem Krankenhausbett liegt, das Kind im Arm hat und ich vermute mal, ihre Schwester oder ein Familienmitglied, auf jeden Fall sehen die sich sehr ähnlich, beugt sich halt so über das Kind und betrachtet es halt. Also wird quasi vorgestellt, ich vermute mal, der Familie so. Und ich dachte noch so, als ich dieses Foto gesehen habe, oh, das ist aber ein sehr privater Einblick, weil sie sitzt halt da in ihrem Krankenhausbett und ist auch nicht irgendwie groß zurechtgemacht oder so. Es sieht halt wirklich aus, als wäre das ein Schnappschuss, den man halt der Familie zeigt, aber nicht der Öffentlichkeit. Weil sonst hast du ja immer doch so gestellte Fotos von einer Hand oder einem Fuß oder was auch immer. Aber so ein Foto ist schon, also dafür, dass halt Vanessa Kirby sonst gar nichts von ihrem Privatleben sonst preisgibt, wenn sie nicht muss, war das ein sehr intimes Foto. Und dann dachte ich, naja gut, aber vielleicht ist sie ja irgendwie von der Geburt so überwältigt oder so. Und habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Dann habe ich das für mich alles abgespeichert gehabt und habe dann jetzt heute alle News nochmal zusammengesammelt und ja unsere Stichpunkte und sowas angelegt und bin dann in meine Links rein. Ich hatte mir das ja alles gespeichert und habe geguckt, aber das Foto weg. Und dann dachte ich, hör, komisch, der ganze Eintrag war gelöscht. Dachte ich, naja gut, dann gehst du halt jetzt einfach zu deinen Standardquellen. Und dann habe ich alle meine Standardquellen abgesucht und in keinem einzigen war die Nachricht drin, dass Vanessa Kirby ein Kind gekriegt hat. Und ich bin mir aber sicher, dass am Anfang der Woche, als ich das gespeichert hatte, in mindestens zwei von den Quellen, wo ich jetzt geguckt habe heute, eine Info drin gewesen ist, dass sie eben das Kind gekriegt hat mit diesem Foto. Und das war jetzt überall nicht mehr da. Also da war auch nicht nur die Info drin, dass sie ein Kind gekriegt hat, einfach ohne Foto, sondern die ganzen Einträge waren alle weg. Und ich vermute mal, dass wahrscheinlich das ein geleaktes Foto ist. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum da jetzt plötzlich alle Einträge weg sind. Also und auch so konsistent überall. Ich habe dann halt, tatsächlich ist es aber nicht schwer, das Foto zu finden, wenn du einfach bei Google eingibst Vanessa Kirby Baby, dann kommen zwar 17.000 Bilder von ihr mit hochschwangerem Bauch von der Promotour von Fantastic Four, aber es kommen auch direkt am Anfang gleich vier oder fünf Mal kommt dieses eine Bild. Und tatsächlich ist es zum Beispiel auf Blue Sky, wo ich jetzt hin verlinkt habe, ist es auch noch drauf. Ja. Auf Twitter wiederum habe ich gesehen, dass es ein Großteil, also gibt es auch noch, aber ein Großteil ist gelöscht worden. Und ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, ob es da Beschwerden gegeben hat oder so, aber die offiziellen Outlets, wo ich geguckt habe, um zu recherchieren, und auch Instagram und so, ist alles weg.
Hoffen wir mal, dass das nicht noch irgendwie einen dramatischeren Hintergrund hat oder so.
Na, ich hoffe nicht, aber sie sieht auf dem Foto weitestgehend gesund aus und die beiden Frauen auf dem Bild, also sie und die andere blonde Frau, die der sich über das Baby beugt, die sehen auch, lächeln auch und so, also es sieht, finde ich, schon sehr alles entspannt aus und es scheint dem Kind geht's hoffentlich auch gut. Also es sieht zumindest so aus. Und ja, also ich meine, vielleicht lege ich da jetzt auch zu viel Gewicht auf die Tatsache, dass vielleicht irgendeiner sich nur gedacht hat, okay, ich lösche halt einfach mal den Eintrag. Aber es war dann schon augenfällig tatsächlich. Ja, aber da ist eben auch jetzt klar, das Kind ist da, es scheint allen gut zu gehen und ja, und das ist, habe ich ja schon gesagt, ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und das war's, oder? Haben wir noch ein Baby? Warte, ich glaube, das war's, genau. Dann hatten wir vier Hochzeiten und vier Babys.
Genau.
Und hatten wir auch vier Todesfälle, warte?
Nee, nur drei.
Drei, okay.
Aber wir wollen jetzt nicht um der Symmetrie.
Nein, um Gottes Willen. Super. Dann hören wir uns zum nächsten Mal mit neuen News und neuen Berichten und neuen Empfehlungen und was nicht alles. Und
besseren Brautkleider.
Ja, bisschen peppig, ja, bisschen mehr Pep. Lieber Nils, danke, dass du dabei warst wieder.
Sehr gern.
Und dann auch bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.